Ganz herzlich willkommen zur 143. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, möchte ich euch noch auf meine beiden Bücher hinweisen. Das erste heißt Suizid, das Leben danach. Das zweite heißt Jugendsuizid, das Leben danach. In beiden Büchern sind verschiedene Betroffenengeschichten enthalten. Den Bestelllink für beide Bücher findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und ich möchte euch verkünden, dass ihr euch ab sofort für das vierte Selbstworttreffen am 19. und 20. September anmelden könnt. Was diese 24 Stunden so besonders macht: Wir verbringen nicht nur Zeit miteinander als Betroffene, sondern einfach als Menschen. Wir essen zusammen, gehen spazieren, lachen, sitzen abends noch zusammen. Und genau darin liegt etwas unglaublich Wohltuendes, nämlich verstanden zu werden, ohne ständig erklären zu müssen. Falls du noch unsicher bist, ob du dich trauen sollst: Bisher wurde jeder mit offenen Armen aufgenommen und bisher ist noch jeder beseelt und gestärkt wieder nach Hause gefahren. Alle Infos zum Treffen findest du auf meiner Webseite www.selbstwort.com unter der Rubrik Treffen 926. Vor einer Weile habe ich folgende E-Mail erhalten. Liebe Elisa, ich möchte dir von Herzen danken für den unglaublich wichtigen Beitrag, den du mit deinem Podcast leistest. Die Geschichten anderer Suizidangehöriger anzuhören, hat mir sehr dabei geholfen, einen Umgang mit meiner Trauer zu finden. Vor 2,5 Jahren haben meine geliebten Eltern gemeinsamen Suizid begangen. Beziehungsweise sie haben es gemeinsam versucht. Meine Mutter ist dabei gestorben, mein Vater hat überlebt. Er ist 3,5 Monate darauf verstorben. Ich selbst bin nach dem Tod meiner Eltern in eine sehr schwere Depression gefallen. Ich bin suchtkrank. Mittlerweile zum Glück seit 1,5 Jahren clean, doch in den ersten Monaten habe ich keinen anderen Ausweg gesehen, als meine Trauer durchgehend zu betäuben, da ich dieses alles überwältigende Gefühl nicht ertragen konnte. An meinem absoluten Tiefpunkt angelangt, wurde ich schließlich selbstsuizidal. Glücklicherweise habe ich einen Weg heraus aus meiner Depression und meiner aktiven Sucht gefunden. Ich würde gerne mit dir über meine Eltern sprechen, meine Geschichte mit dir und den Zuhörern des Podcasts teilen. Herzliche Grüße, Anjulie. Bevor ihr nun aber dieses Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Anjulies und mein Gespräch. Und jetzt begrüße ich die Anjulie. Ich habe es in der Einleitung falsch gesagt, da habe ich Anjulie gesagt. Ich habe jetzt gerade dich gefragt und du hast gesagt, dein Name wird Anjulie ausgesprochen. Also ich entschuldige mich dafür. Herzlich willkommen, Anjulie. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
Du bist 31 Jahre alt, das haben wir noch nicht gehört in der Einleitung, aber wir haben schon erfahren, dass es um beide deine Eltern geht und dass das Ganze vor 2,5 Jahren circa geschehen ist. Und genau. Ich würde dich gerne bitten, uns von deinen Eltern von Anfang an zu erzählen.
Ja, das mache ich. Also meine Mutter wurde 1953 geboren in Recklinghausen. Genau, sie hatte eine ältere Schwester, 7 Jahre älter, und ist eben also in der Familie aufgewachsen, die Mutter war recht fürsorglich, habe ich so aus ihren Erzählungen erfahren. Die habe ich auch noch als Kind, als meine Omi dann natürlich kennengelernt. Und der Vater, der ist lang vor meiner Geburt gestorben. Oh. Und ja, das war wohl, konnte auch schwierig sein mit ihm. Also er war eben aus der Kriegsgeneration natürlich, war auch im Krieg und ist da mit einem Holzbein wiedergekommen und war wohl wie viele Männer vor allem auch starker Trinker.
Ach.
Und also Mama hat es immer so erzählt, sie hat ihn auch geliebt auf jeden Fall, natürlich ihren Papa, aber er konnte auch sehr jähzornig und gewalttätig sein und hat sie wohl auch schlimm geschlagen.
Nur sie oder auch die Schwester?
Das weiß ich gar nicht, ich vermute beide. Ich vermute, das gehörte einfach für ihn zu der Erziehung dazu oder wie auch immer. Genau, und ja, so später im Erwachsenenleben hatte meine Mutter auch immer viele Schmerzen so mit dem Rücken und so und hat da auch mal erzählt, sie kann sich auch gut vorstellen, dass das auch daher kam. Schon so.
Das heißt, er hat sich wirklich richtig verletzt auch dabei, oder wie?
Ja, ja, das wohl auch. Und es gab dann auch solche Sachen, ne, wenn sie sich zu Hause als Kind irgendwas sich schlecht genommen hat oder so, dann hat die Mutter sie dafür nicht bestraft sozusagen, sondern hat das dann, wenn der Papa nach Hause kam, dem erzählt, damit er sie dann bestraft. Also ja, für mich ganz, ganz unvorstellbar, solche Sachen, aber genau.
Und das hat dann wahrscheinlich erst aufgehört, als sie dann ausgezogen ist, oder hat er irgendwann damit aufgehört? Während sie noch zu Hause wohnte. Wenn die Kinder dann älter werden.
Ich weiß es nicht genau, ob das, so wie ich es rausgehört habe, wahrscheinlich eher so in der Kindheit und nicht mehr so im Jugendalter oder so. Genau.
Okay.
Ja, das weiß ich so aus den Erzählungen.
Und wie war sie, wie würdest du sie so beschreiben, charakterlich?
Ein durch und durch lieber Mensch, also sehr warmherzig, sehr um andere Menschen bemüht. Das kommt bestimmt später in meiner Erzählung auch noch öfter. Also später im Leben war dann die Familie so ihr Ein und Alles und wir Kinder. Ich habe noch zwei ältere Schwestern. Und genau, also ein sehr liebevoller Mensch einfach.
Und gab es in Ihrem Leben irgendwann mal psychische Auffälligkeiten, also psychische Erkrankungen oder irgendetwas in der Art?
Das nicht, nein. Also das gab es bei meinem Vater, da springe ich gleich über zu seiner Geschichte. Und da war sie auf jeden Fall auch vorher schon einmal in einer Co-Depression, würde ich das so sehen, im Nachhinein auf jeden Fall. Genau, aber jetzt so, dass bei ihr etwas Psychisches diagnostiziert wurde, das war nicht der Fall. Genau.
Was hat sie beruflich gemacht?
Sie hat Sozialpädagogik studiert in Münster. Und hat dort auch meinen Vater kennengelernt. Später haben sie beide, meine Eltern, noch eine Ausbildung zur Atemtherapie gemacht.
Atemtherapie?
Atemtherapie, ja.
Wow.
Und haben sich da auch eine kleine Praxis aufgebaut und so. Genau, und als meine älteste Schwester klein war, hat sie auch noch gearbeitet und auch in einem Kindergarten teilweise und war dann aber auch, ich weiß nicht genau ab wann, als die zweite Schwester geboren wurde ungefähr, dann auch nur noch Hausfrau sozusagen und Mutter. Genau.
Nur noch, das ist auch
ja,
gut.
Ne? Nur noch.
Dann gab es gab es drei Kinder, also ja, das ist unter Umständen anstrengender als irgendein Bürojob. Ne?
Ja, also da bin ich auch so aufgewachsen, dass ich das nie irgendwie auf den Gedanken gekommen wäre, ach, sie sitzt ja nur zu Hause rum, weil das absolut nicht der Fall war, sondern sie hat da so viel reingegeben in die Kindererziehung und eine schöne Familie zu gestalten und solche Sachen. Und das, meine Eltern hatten eine sehr wertschätzende, liebevolle Beziehung auch zueinander und das war einfach ganz klar, dass das auch sehr wertgeschätzt wird, was sie leistet.
So, aha. Genau. Wie lange vorher oder wie alt war deine Mutter, als die beiden sich kennengelernt haben? Wie lange waren die insgesamt verheiratet oder zusammen?
Also die waren beide Anfang 20. Mein Vater ein Jahr älter oder anderthalb Jahre älter als meine Mama.
Also jung.
Oder Anfang Mitte 20, genau. Sie waren insgesamt 48 Jahre lang zusammen, 40 Jahre verheiratet. Also wirklich eine lange
Wahnsinn. Das lange wie alt waren denn beide jetzt, als sie gestorben sind?
Meine Mutter war 70 und mein Vater gerade 72.
Ein
bisschen später gestorben. Ja, das ist wirklich eine große Lebensliebe.
Oh, ja.
Ja.
Ja. Okay.
Ja, ich wurde auch recht spät geboren. Also meine Eltern waren schon 40 und 41 und 42. Ja.
Und was weißt du über das Leben deines Vaters?
Also er wurde 1952 geboren in Siegen, war das jüngste Kind von vier Geschwistern und der Vater war Apotheker. Das war der Familie wohl auch wichtig, ne, so bürgerlich und gut angesehen und dies und das. Das war beiden Familien meiner Eltern irgendwie sehr wichtig, so der soziale Stand. Und da wollten sie sich auch ein bisschen von entfernen, so als sie dann von zu Hause ausgezogen sind, von diesem etwas spießigen.
Ja.
Und genau. Ja, ich weiß von seiner Kindheit, dass die wohl so recht behütet war. Und das weiß ich halt auch genau aus Erzählungen so von meiner Mutter. Die Mutter meines Vaters hat halt viel auch an Kindermädchen abgegeben und sowas. Also da hat meine Mutter das auch so interpretiert, dass er da vielleicht aus früher Kindheit einfach jetzt keine schlimmen Gewalterfahrungen oder sowas in der Hinsicht gemacht hat, aber sowas, also dieses Verlassenwerden irgendwie.
Ja, die Nähe zu der Mutter hat es jetzt nicht so unbedingt gegeben. Hat die denn gearbeitet oder wie kamen die auf ein Kindermädchen? Oder einfach, weil es vier Kinder waren?
Ich denke, weil es vier Kinder waren. Soweit ich weiß, hat sie nicht gearbeitet. Die beiden sind auch, die beiden Großeltern sind auch gestorben, als ich ein Baby war. Also an die habe ich keine Erinnerung.
Okay.
Genau. Und irgendwann später habe ich natürlich meinen Papa auch mal gefragt, wie war denn das für dich, als die gestorben sind und so.
Ja.
Und da meinte er, ja, er war schon traurig, aber er war dann ja auch schon lang erwachsen und nicht mehr, war jetzt nicht mehr so die Enge. Nee. Also ich glaube, es war so eine ganz, ganz gute Kindheit, aber halt auch
ein bisschen distanziert.
Ja, vielleicht. Genau, da weiß ich jetzt nicht so sehr viel drüber.
Mhm.
Genau, und er ist halt dann auch nach Münster gegangen zum Studieren, wo sie sich kennengelernt haben, die beiden. Und das war halt Anfang der 70er Jahre und beide waren sehr geprägt so von dieser Hippie-Bewegung und Frauenbewegung und haben dann auch so in einer kleinen WG-Kommune, wie auch immer, in einer alten Dorfschule oder ehemaligen Dorfschule zusammen gewohnt, haben sich da kennengelernt über das Studium, über Bekannte auch und haben auch mit einer offenen Beziehung tatsächlich angefangen.
Wow, in den 70ern.
Genau.
Okay.
Aber ich glaube, das hat sich relativ schnell zu einer festen Beziehung auf jeden Fall entwickelt und hat dann ja auch sehr lange gehalten.
Ja.
Und mein Vater, der war, ich habe immer, weiß nicht, so viel haben sie gar nicht erzählt, aber ich habe immer in meiner Vorstellung, romantisiere ich vielleicht auch diese Hippie-Zeit und so ein bisschen. Ja. Also, oder wenn ich da alte Fotos von denen sehe, die waren ein wunderschönes Paar zusammen, die beiden, einfach so aus sich heraus strahlend und so.
Und wo du gerade sagst, du weißt gar nicht so richtig viel. Das ist wirklich absurd irgendwie, ne? Also ich weiß, vielleicht sind nicht alle Kinder so, aber ich gehöre zu denen, die irgendwie die Eltern immer so als selbstverständlich hingenommen haben. Und ehrlich gesagt, ich habe meinen Eltern nie großartig irgendwelche Fragen zu ihrer Vergangenheit gestellt. Das, Ich weiß nicht, warum das so ist. Man nimmt das einfach so hin. Ja gut, das sind meine Eltern und irgendwie kommt man nicht. Also ich glaube, das wäre in meinem späteren Leben so, in meinem Erwachsenen-Dasein wäre das irgendwann gekommen, dass ich angefangen hätte, Fragen zu stellen. Aber mit meinem Vater habe ich so gut wie keinen Kontakt und meine Mutter ja ist dann halt gestorben, als ich Mitte 20 war. Also deswegen, aber bis dahin habe ich ehrlich gesagt auch keine großen Fragen gestellt. Nee. Und da denke ich heutzutage immer, meine Güte, was war ich eigentlich für eine Tochter? Aber irgendwie war das so.
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe schon einiges, also dann gerade als ich ältere Jugendliche schon war oder so, schon einiges gefragt, wie das so war in ihrer Vergangenheit von den beiden. Aber so viele Details weiß ich jetzt auch nicht.
Und sind Sie dann lange in Münster geblieben? Ich muss das wissen, weil ich bin ja gebürtige Münsteranerin und ich sitze ja jetzt gerade auch in diesem Moment in Münster. Ich liebe Münster sehr. Genau. Ja. Also sind Sie dann lange hier geblieben noch oder nur fürs Studium?
Kurz nach dem Studium sind Sie dann nach Berlin oder West-Berlin damals. Irgendwie, weiß nicht, die Stadt versprach Freiheit und Möglichkeiten. Und ich glaube, sie wollten auch noch mal ein bisschen räumliche Distanz vielleicht auch so zu diesem bürgerlichen Leben. Naja, das haben sie ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr geführt, aber trotzdem, genau. Sie sind dann nach Berlin gezogen und haben dort dann auch gelebt. Dort sind meine Schwestern und ich auch geboren. Genau, und da haben sie halt, wie gesagt, diese Atemtherapie-Ausbildung gemacht. Das ist halt, wie der Name sagt, so eine Körperarbeit, die sich auf den Atem konzentriert. Und da gibt's Übungen und die Patienten werden halt auch behandelt und so. Also es ist auch eine körperlich eher anstrengende Arbeit. Das hat bei meiner Mutter auch auf jeden Fall mit reingespielt, wie ich schon sagte, dass sie ja auch viel mit Rückenschmerzen und so zu tun hatte.
Ja.
Und dann hatte sie noch kleine Kinder und war dann auch körperlich nicht mehr so sehr in der Lage dazu. Und leider waren die beiden auch, also das war so deren Traum, diese Praxis zu führen. Aber die Realität war dann eben, dass es auch nicht genug Geld gebracht hat, so um die Familie zu ernähren. Und mein Vater hat dann irgendwann, er hat auch eine Weile, ich glaube ein Jahr, in einem Kinderladen oder so gearbeitet, hat sich auch nochmal als Lehrer ausprobiert, hat da aber schnell gemerkt, so vor der Klasse stehen, das ist nichts für ihn. Und dann, weil halt auch die Finanzfrage mit reinspielte, hat er an der Volkshochschule angefangen. Hat da den Bereich kulturelle Bildung gemacht. Und später auch stellvertretender Leiter. Also er war jetzt nicht so der irgendwie nach Leitungspositionen, dass das ihm wichtig wäre oder so.
Ja.
Und die Volkshochschule war in das ist ein Bezirk in Berlin, wo jetzt vielleicht nicht so viele kulturelle Bildungsangebote
es gibt
und auch vom Milieu her vielleicht jetzt nicht so sehr genutzt werden oder so. Aber da konnte er immer mal wieder bei der Arbeit auch irgendwie so kleine Projekte machen. Er hat dann, also er war sehr großer Musikfan auch einfach und hat dann irgendwie zu irgendwelchen Jubiläumsjahren von Woodstock oder von Neil Young und John Lennon und so. Und Leonard Cohen war ja sehr großer Fan. Hat dann da so Projekte gemacht und so kleine Veranstaltungen und das und zu solchen Gelegenheiten stand er auch immer sehr gerne dann auf der Bühne.
Hat er selber ein Instrument gespielt?
Nee, aber dann so als Moderator und dies und das und genau.
Also auf jeden Fall auch ein sehr kreativer Kopf.
Also an sich eher ein introvertierter Mensch auch, aber in solchen Momenten, da hat es ihm dann auch gefallen, sich zu zeigen und so.
Ist schön. Ja, wenn man eine Leidenschaft für irgendetwas hat, dann zeigt man das ja auch gerne nach außen.
Ja, diese Musik, was heißt Leidenschaft, oder diesen Musikgeschmack habe ich von ihm auf jeden Fall auch sehr übernommen.
Ach toll.
Also ich höre auch andere Musik, aber diese bestimmte Künstler und Bands aus dieser Zeit auch sehr gerne.
Ja, damit bist du dann ja groß geworden, ne?
Ja. Ja.
Schön. Ja, bei uns gab es immer nur Klassik. Ich liebe klassische Musik, aber bei uns gab es in unserem Haushalt nur klassische Musik und deswegen bin ich mit Klassik aufgewachsen. Ich beneide immer alle anderen darum, wenn die mit diesen großen Künstlern aus diesen Eras aufgewachsen sind. Ja, das musste ich mir alles selber aneignen.
Ist ja auch schön.
Ja, aber meine erste Musikkassette war demzufolge Nena. Also so wahnsinnig hochwertig. Aber naja, egal. So, jetzt sind wir abgeschweift. Wie war denn dein Verhältnis zu deinen, also du hast schon gesagt, deine Mutter war wahnsinnig liebevoll. Und wie war dein Verhältnis zu deinem Vater?
Ja, also beide waren unglaublich liebevoll. Genau, mit meiner Mutter, also ich kann gar nicht sagen, dass zu ihr das Verhältnis enger war oder so, sondern es war halt ein bisschen unterschiedlich. Mit meinem Vater konnte ich auch gut sprechen, auch über tiefgründige oder persönliche Sachen oder so. Ja. Aber ich habe mehr mit meiner Mutter gesprochen. Das war einfach so, ne, sie hat auch mehr mit uns, also genau, oder oft war es dann auch, wir saßen zusammen und hauptsächlich Mama und ich haben das Gespräch geführt und Papa war aber dabei und hat auch zugehört und sowas. Also zu beiden
aber
war
er dann war da, sehr, er war interessiert und er hat zugehört.
Ja. Und genau, es war halt dann, obwohl die Frauenbewegung und sowas für sie auch sehr wichtig und prägend war, hat es sich dann eben so entwickelt, dass sie dann diese klassische Rollenverteilung hatten letztendlich. Ne? Dieses, er verdient das Geld und war dann auch unter der Woche natürlich lang weg. Er musste dann auch immer durch halb Berlin fahren. Und Mama war zu Hause. Und dadurch, ja klar, hatte ich auch einfach mehr
zu tun
Mama
mit eurer
Kontakt.
Mutter,
ja, klar. Genau. Ja. Ja, und sie war also in der Kindheit und im Jugendalter, also das hat sich bis zum Schluss nicht geändert, dass sie so sehr zugewandt war im Kindheitsalter. Ja, ich erinnere ganz viele Sachen, aber vor allem das Vorlesen zum Beispiel. Ja. Also ich habe früh selber lesen und auch gerne lesen gelernt, aber habe mir noch jahrelang auch gerne von ihr trotzdem noch vorlesen lassen und solche Sachen. Und für Mama war es auch immer ganz wichtig, dass das Haus offen ist für Freunde und Nachbarskinder und dass das immer schön gestaltet ist. Und eine Freundin aus Schulzeiten, zu der ich jetzt noch Kontakt habe, die hat auch vor einer Weile mir gesagt, irgendwie Übernachtung und so, da hatte sie immer ein bisschen Heimweh, aber bei mir war das anders, weil Mama das immer so schön gemacht hat und genau, also das war ihr wirklich sehr wichtig.
Ja, und du hast gesagt, es gab bei deinem Vater aber zwischenzeitlich psychische Auffälligkeiten. Was ist da gewesen?
Also mein Vater hatte eine bipolare Störung, also das wurde auch dann mal das diagnostiziert.
Also, wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Ja, ich habe das so in der Kindheit und Jugend und auch generell jetzt nicht so im Alltag hat sich das nicht bemerkbar gemacht. Ne? Ich erinnere ihn insgesamt als sehr fröhlichen Menschen auch. Und ich weiß aber, er hatte drei schwere depressive Phasen in seinem Leben. Eins war, da war ich ein Baby. Das weiß ich dann nur aus Erzählungen. Da war er ein paar Wochen auch in der Klinik. Und die zweite war dann, das war ungefähr, als ich Abi gemacht habe, als ich 17, 18 war. Da, also das war, ja, es war ein Burnout, aber da ist er dann auch lang nicht rausgekommen. Also hat sich einfach sehr überarbeitet und genau, war dann auch in einer Depression. Ich habe da zu Hause gewohnt, recht lang zu Hause gewohnt, bis ich 21 war und habe das eben auch sehr mitbekommen. Also er war dann so sehr, sehr in sich versunken. Er ist weiter, weil es halt nötig war, zur Arbeit gegangen und so weiter. Aber er war so sehr in sich gekehrt und man hat sich bemerkt, wenn man mit ihm sich unterhalten hat, dann hat er sich Mühe gegeben, aber es war schwer für ihn, irgendwie präsent zu bleiben und so. Also er war dann so sehr in sich gekehrt, genau. Und die dritte Depression war dann eben so die letzten 2 Jahre vor dem Tod meiner Eltern. Erzähle ich später noch mehr dazu. Ja.
Aber als das die davor war, hat man da mit dir oder mit euch Kindern irgendwie drüber gesprochen? Hast du irgendwas, also ja, wie hat man mit euch kommuniziert darüber?
Also in meiner Kindheit war das jetzt kein großes Thema. Und dann, als dieser Burnout kam, ich denke, dann war das, ja, das wurde kommuniziert und dann so genau, zu dieser Zeit habe ich dann eben auch gefragt, wie es denn in der Vergangenheit war und so. Und dann habe ich das erfahren, dass er da eben auch in der Klinik schon einmal war.
Hast du dich denn darüber dann weiter informiert? Oder weil ich meine, wenn das ist ja immer so dieses Ding, wenn man so Informationen da so hingeworfen kriegt und ich meine, okay, du hast es irgendwie auch mitbekommen und dann ist er auch in eine Klinik gegangen und so, aber hast du tiefer darüber irgendwas in Erfahrung gebracht oder
ja, Infos darüber bekommen? Nee, tatsächlich nicht so sehr. Nee.
Das heißt, was konntest du dir denn darunter irgendwas vorstellen?
Erzählungen, nur so, also nichts Konkreteres. Also natürlich Depression, da hat man eine Vorstellung von und ich habe das dann ja auch mitbekommen. Und er war ja, wie gesagt, bipolar. Dann habe ich auch gefragt, wie das denn so war und habe dann erzählt bekommen, es gab eben auch manische Phasen. Ah. Da erinnere ich mich jetzt nicht dran oder sowas, aber das hat zum Beispiel zur Folge gehabt, dass meine Eltern auch zeitlebens immer Schulden hatten, weil er dann zu diesen Zeiten irgendwie so, ne, ach, was kostet die Welt? Genau, also diese Schulden, das war auch, das hat meine Eltern sehr belastet, das habe ich auch in der Kindheit schon mitbekommen, aber sie haben es auch immer, also wir hatten wir waren nicht arm oder so, sondern ich weiß aber, dass meine Eltern immer, die haben ihre Prioritäten gesetzt. Sie haben auch viel uns zugute, ne, also zu Geburtstag und Weihnachten, da war immer Geld für Geschenke da oder ein Urlaub, ein Familienurlaub im Sommer, der war immer drin und solche Sachen und wir hatten eine tolle Wohnung, wo jede Schwester ihr eigenes Zimmer hatte und solche Sachen. Genau, aber das war immer so ein bisschen ein Sorgenpunkt.
Aber das habe ich tatsächlich auch schon häufiger gehört. Ich kenne mich nämlich mit bipolaren Störungen, kenne ich mich ehrlich gesagt nicht aus, aber dass, wenn die dann so manische Phasen, wenn die diese Hochphasen haben, dass die dann dazu neigen, tatsächlich Anschaffungen zu tätigen, die völlig irrsinnig sind, ne? Und dass die dann auch gar nicht zu bremsen sind. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gehört, ja.
Genau.
Ja, aber wenn du sagst, ja gut, über Depressionen, ja, da hat man ja was drüber gewusst. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Tiefe oder das tatsächliche Ausmaß einer Depression, also was es bedeutet, an einer Depression erkrankt zu sein, hast du ja wahrscheinlich auch nicht gewusst. Also wie ja keiner von uns Angehörigen.
Nein, das habe ich nicht gewusst. Nee, eben. Und für mich war auch lange Zeit irgendwie, ja, ich dachte, Menschen mit Depressionen, die haben bestimmt schlimme Sachen erlebt und ne, dass unbedingt irgendwelche traumatischen Erfahrungen oder so der Auslöser sein müssen. Ja. Da bin ich auch wirklich erst für mich später dazu gekommen, man kommt auch mit Veranlagungen auf die Welt und es kann auch biochemische Ursachen haben und so.
Ja. Das kann jeden treffen.
Genau. Mhm. Und das war halt, ich habe auch, ich würde sagen, depressive Tendenzen auf jeden Fall. Dann so im Jugendalter öfter mal so gemerkt, ne, mir geht's nicht so gut und das auch über einen längeren Zeitraum. Aber also das waren jetzt keine schweren Depressionen, die ich da hatte, das nicht. Aber vielleicht so Tendenzen oder so. Und da dachte ich, war für mich immer so ein bisschen der Gedanke, ich habe doch überhaupt gar keinen gar kein Recht dazu. Ich hab ja. keine Sorgen. Ich habe im Gegenteil so ein tolles, privilegiertes Leben. Und genau. Ja.
Okay, und dann mit dem Burnout ist dein Vater in eine Klinik gegangen? Oder mit dieser Depression?
Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, während des Burnouts tatsächlich nicht. Da war dann klar, dass er sich etwas früher berenten lässt. Ich glaube, 2 oder 3 Jahre vorm Rentenalter.
Ach so.
Und ich glaube, das war der Zeitraum, wo er eine Therapie angefangen hat, eine längerfristige, einfach wo er dann 2-mal die Woche hingegangen ist. Da hat er mir jetzt aber auch nicht viel erzählt oder so. Das war halt, das ist so sein Termin, da geht er alle 2 Wochen hin und das hat er auch sehr lang gemacht. Genau.
Was ja, muss man ja sagen, für die Zeit, also wie lange ist das her? Das ist ja, da warst du 18, also das ist ja schon eine ganze Weile her. Also das als Mann tatsächlich dann zu machen, war ja auch nicht so selbstverständlich oder so Usus irgendwie, ne? Das haben ja sicherlich nicht viele Männer zu der Zeit in seinem Alter gemacht.
Ja. Aber also das er hat war sich auch, durch. Also mein Vater war niemals so einer irgendwie, ach, Männer müssen tough sein und sowas, sondern er war einfach, das war auch mit diesem neuen Rollenbild in der Frauenbewegung ging eben auch ein neues Männerbild einher und das war klar, dass auch Männer Gefühle zeigen dürfen und gerne sollen und so.
Toll.
Aber trotzdem im Nachhinein, erzähle ich später noch dazu, wie dann so die letzten 2 Jahre waren, als ich ihn da einmal hab weinen sehen. Das war trotzdem irgendwie so ein kleines Schockerlebnis für mich, weil ich das tatsächlich nie gesehen habe.
Ja.
Einfach weil das wahrscheinlich trotzdem irgendwie drin war, dass das so üblich oder wie auch immer.
Ja. Ja, man ist es auch einfach nicht gewohnt.
Man ist es nicht gewohnt. Nee.
Ja. Und diese Therapie hat ihm die geholfen? Ich meine, 2-mal in der Woche ist ja auch schon relativ häufig, ne?
Ach so, alle 2 Wochen.
Ach, alle 2 Wochen, okay.
Genau.
Ja, okay. Aber hat ihm das geholfen langfristig?
Ich denke, am Anfang sicherlich und irgendwann war es dann nicht mehr so nötig oder so. Mhm. Oder es war nicht mehr viel rauszuholen oder sowas, genau.
Mhm. Weißt du, ob er Medikamente genommen hat?
Ja, hat er. Ich weiß nicht, also auf jeden Fall in der Enddepression hat er auch verschiedene ausprobiert und nicht das Richtige gefunden.
Ach, scheiße. Nee. Okay, aber zu der Zeit, nach diesem Burnout und da, wo er dann die Therapie gemacht hat, dann hat er sich aber irgendwann wieder erholt. Also da ging es dann wieder besser. Ja,
dann ging es auch besser. Und auf jeden Fall, als er dann auch in die Rente gegangen ist. Dann war eben so das Familienleben, dann waren die Enkel da. Also ich habe keine Kinder, aber meine älteste Schwester hat 2 Töchter und die mittlere hat einen Sohn. Mhm. Und da waren meine Eltern auch sehr glückliche Großeltern.
Oh, schön.
Mittlerweile wohnen auch alle 3 Schwestern wieder in Berlin.
Oh.
Genau.
Mhm. Okay, also sie wussten sich auf jeden Fall ihre Zeit zu vertreiben, dann, als sie berentet waren.
Ja. Mhm. Und ich war auch noch viel, also wie gesagt, ich habe bis 21 dort gewohnt, tatsächlich, weil ich auch gerne zu Hause gewohnt habe einfach.
Ja.
Ich erinnere mich so zu Schulzeiten, dann war da mal die Frage mit einem Schüleraustausch oder so. Mhm. Und ich dachte da irgendwie ein halbes Jahr weg, da habe ich viel zu viel Heimweh.
Oh, ja.
Genau. Mhm. Und solche Sachen. Und ich habe dann halt auch immer in Berlin gewohnt und hatte einfach sehr viel Kontakt mit meinen Eltern. Also auch als ich dann eine junge Erwachsene war, war ich oft zu Besuch. Wir haben viel telefoniert und auch in der Hinsicht war, also was den ständigen Austausch so angeht und dieses Vertrauen, also vor allem meine Mutter, war da einfach so so sehr wichtig für mich. Mit ihr konnte ich über, ich sag mal, fast alles reden und mehr als jetzt mit Freunden oder anderen Leuten in meinem Leben. Also genau. Deshalb ist da wirklich noch mal mehr eine sehr große Lücke entstanden dann später. Genau.
Ja, das heißt, wie gingen dann die Jahre weiter?
Ja, also die haben
vor sich hingelebt.
genau.
Bis dein Vater wieder erkrankt ist. Mhm.
Ja. Und ja, also das, ich weiß nicht an welcher Stelle, ja, vielleicht schiebe ich es jetzt kurz ein bisschen zu mir, kurz. Mhm.
Ja.
Also ich habe ja auch in der Mail schon geschrieben, ne, einfach weil es zu meiner Geschichte dazugehört, dass ich auch suchtkrank bin.
Ja.
Und das erzähle ich, weil es eben gerade wichtig ist für die Zeit nach dem Suizid. Und,
ja, das warst du aber vorher auch schon oder erst hat es begonnen danach?
Nee, das war ich vorher schon. Das hat begonnen, als ich 13 war, hatte ich einen kleinen Unfall im Sportunterricht und hatte dadurch einen Bandscheibenvorfall. Wodurch er auch ähnlich wie meine, also nein, nicht in dem Ausmaße, aber auch eben wirklich mit schweren Rückenschmerzen zu tun hatte und habe halt alles Mögliche ausprobiert mit Krankengymnastik und dies und das und nichts hat wirklich geholfen. Und dann wurde mir, als ich 14 war, Tramadol verschrieben, das ist ein Opiat,
ja,
wo ich jetzt auch im Nachhinein denke, das ist vielleicht nicht so super, das schon jemand so jung zu verschreiben.
Ja.
Aber genau, so war das. Und dann kam das so schleichend, dass, also ich habe es am Anfang tatsächlich nicht gemerkt, weil mein Bild von Suchtkranken, das war so, wir Kinder vom Bahnhof Zoo oder sowas, ja, das hatte ich gelesen.
Der Heroinnadel im Arm.
Genau, sowas. Mhm. Und genau. Ja,
das heißt, was hast du konsumiert? Hast du gekifft oder was hast du gemacht?
Nee, es war dieses Schmerzmittel.
Ach so.
Und das wurde halt langsam immer mehr. Und irgendwann ist mir dann auch mal aufgegangen, dass ich es halt nicht mehr nur wegen der Schmerzen nehme, sondern auch, weil es eine Art Rauschwirkung hatte.
Ach.
Und das habe ich dann auch aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich schaff's nicht, das nur eine geringe Menge zu nehmen, sondern wenn, dann wird's immer, also dass ich das nicht kontrollieren kann.
Ja.
Und habe das aufgehört und dann war es ein paar Jahre okay und dann langsam kam so ein bisschen als Ersatz, dass ich angefangen habe, mehr zu trinken. Und ne, das war auch über viele Jahre noch nicht so, dass ich es als Problem erkannt hätte oder so.
Ja.
Dann so Anfang 20, also ich war nie große Partygängerin oder sowas, sondern das war dann eher so für mich allein.
Wow.
Genau.
Und auch schon, solange du noch zu Hause gewohnt hast?
Da eher weniger, dann zu WG-Zeiten, auch wenn ich die Zeit sehr genossen habe. Ich habe mit sehr guten Freundinnen zusammen gewohnt. Aber trotzdem war das irgendwie, also die Sucht ist auch eine sehr tückische Krankheit irgendwie.
Absolut.
Und was halt sehr typisch ist, dass man es lange nicht einsieht und lange nicht wahrhaben möchte.
Wahrhaben will, ja.
Genau. Aber Anfang 20, das war auch, also weil ich gesagt hatte vorhin, ich konnte über fast alles mit Mama reden.
Ja.
Das habe ich natürlich versucht anfangs zu verschweigen oder dann zu verharmlosen oder so. So mit der, aus der Motivation heraus, ich will ihr nicht Sorgen bereiten.
Ja, ja.
Und habe dadurch sicherlich eher Sorgen bereitet. Weil ich weiß es nicht genau, aber sie hat mich dann gebeten, einmal auch zum Arzt zu gehen und
wieso hat sie das denn, oder wie hat sie das mitbekommen, wenn du da gar nicht mehr zu Hause gewohnt hast?
Wie war das?
Weil aus freien Stunden wirst du sie jetzt nicht auf die Nase gebunden haben, ne?
Nee, auf die Nase gebunden nicht, aber also eine ehrliche Beziehung war mir immer sehr wichtig, jetzt auch zu meinen Eltern. Also ich werde das, ich habe es schon erzählt, aber eben in verharmlosender Weise, denke ich.
Ja.
Und ja.
Das kann man vielleicht auch mal sagen. Also sobald man alleine für sich trinkt, ne, sollte das schon, ist das schon ein großes Alarmzeichen.
Ja, auf jeden Fall.
Ne?
Auf jeden Fall. Genau. Aber nach einem Arztbesuch, der dann auch irgendwie sehr alarmierende Leberwerte und so schon hatte, vor Anfang 20, da habe ich dann auch gesagt, ich höre auf. Und das ging auch erstaunlich einfach zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Was mich dann wieder daran bestätigt hat, so kann ich es ja kontrollieren. Also so, ja. so ein großes Problem ist es für mich.
Genau. Nicht?
Genau.
Ja.
Ja, und dann war ich wirklich einige Jahre auch einfach so ganz normal, ohne irgendwelchen Konsum.
Ja.
Und ja, das kam dann aber auch später, so die letzten anderthalb Jahre vor dem Suizid meiner Eltern. Genau, dazu komme ich dann jetzt vielleicht. Das,
ja.
Also am 23. Oktober 2023 haben die den Suizid begangen. Mhm. Und ziemlich genau 2 Jahre oder gute 2 Jahre vorher begann eben diese schwere Zeit. Das kam sehr plötzlich, sage ich mal. Das war im Sommer 21 dann. Mhm. Da hatte dass so viele gesundheitliche Probleme anfingen. Also meine Mutter hatte einen Darmdurchbruch.
Oh Gott.
Was halt sehr, sehr lebensgefährlich ist. Und also es bedeutet zum einen furchtbare Schmerzen und zum anderen halt, ein Darmdurchbruch und dadurch, das hatte Sepsis zur Folge.
Oh Gott, wie kriegt man denn sowas?
Was die Ursache letztendlich war, weiß ich nicht. Sie hatte mit Diabetes und da auch ein paar Folgeerkrankungen zu tun.
Okay.
Vielleicht hing es auch damit zusammen. Das weiß ich letztendlich gar nicht. Aber genau, mit diesem Darmdurchbruch, dann war eben Sepsis und Multiorganversagen und sie war im Koma. Erst einmal, ich glaube, wenn ich mich erinnere, es waren 10 Tage oder so.
Boah.
Also keine unglaublich lange Zeit, aber natürlich eine sehr schlimme Zeit.
Ja.
Und sie hat das hinterher auch so beschrieben, also sie war nicht einfach bewusstlos, ohnmächtig, sondern sie hatte irgendwelche ganz wirren und meinte teilweise auch schrecklichen Träume und solche Sachen. Und sie hat das für sich irgendwie so empfunden. Natürlich war sie nicht bei Bewusstsein wirklich, aber dass sie irgendwie die Entscheidung getroffen hat, sie möchte weiterleben, dass sie da an dem Punkt war, dass sie sich auch anders hätte entscheiden können quasi.
Okay.
Und sie hat sich dann aber irgendwie ins Leben zurückgekämpft und das war auch von den Ärzten her eine Überraschung quasi, dass das gelungen ist und sie war dann 4 Monate im Krankenhaus tatsächlich.
Da muss ja wahrscheinlich dann auch operiert werden, ne? Oder wie?
Da musste operiert werden. Ja. Sie hatte dann so einen künstlichen Darmausgang auch, was ihr sehr viel ausgemacht hat, auch, was sie auch sehr würdelos fand und solche Sachen. Und sie war
übergangsweise
halt,
oder dann für immer?
Dann für immer. Anfangs hieß es übergangsweise und das wäre dann aber doch ein zu großes Risiko gewesen.
Okay.
Genau, und sie war halt am Anfang wirklich nur bettlägerig und wie gesagt 4 Monate im Krankenhaus und das war dann zur Corona-Zeit mit diesen Besuchsbedingungen, eingeschränkten und so.
Furchtbar.
Da habe ich sie sehr oft besucht, also habe mich oft mit meinem Vater abgewechselt, also durfte ja nur eine Person, 1 Stunde am Tag und so. Und meine Schwestern, die haben halt auch ihre Familien, haben sie natürlich auch besucht, aber so meistens waren Papa und ich da. Mhm. Und kurz vor Weihnachten kamen sie dann nach Hause und da eben auch noch viel im Bett oder nur so ein paar Schritte und sie hatte dann ihren Rollator und Rollstuhl und so. Aber hat sich so ganz langsam wieder auf die Beine gekämpft und mein Vater hat sie umsorgt dann und sich gekümmert und so und ist darüber aber irgendwie dann ja in seine Depression gefallen, weil er ja diese ständige Sorge nicht aushalten konnte. Und ich habe in diesem Zeitraum auch, als sie dann wieder zu Hause war, habe ich also am Anfang noch nicht so viel, aber zum Ende hin wirklich hauptsächlich bei meinen Eltern gewohnt. Also da hatte ich mittlerweile nicht mehr die WG, sondern eine eigene Wohnung. Ja. Aber habe dann einfach sehr oft, hatte dann da im Wohnzimmer meine kleine Matratze und wollte auch einfach da sein und helfen. Ja. Und gleichzeitig war ich so nah dran und konnte mich nicht abgrenzen und bin da auch gleich mit in die Depression gerutscht. Also meine Schwester hat mir das zu dem Zeitpunkt auch mal gesagt, ey, das ist nicht gesund und versuch mal, dich abzugrenzen und so. Aber das war mir nicht möglich. Und
nee, das sagt sich irgendwie, auch vielleicht, ja.
Ja, ich dachte, ja was, dann gehe ich zu mir nach Hause und dann sitze ich da und denke an sie. Und so. Genau, und dann kam halt irgendwie eine Krankheit nach der anderen. Dann war noch hier ein gebrochener Fuß bei meiner Mutter und da eine Lungenentzündung bei beiden. Und,
oh Gott.
Und mein Vater, so in meiner Kindheit, Jugend und so, war er immer der Gesunde. Er war immer ganz gesund und was weiß ich, wenn wir Kinder kranker waren und Essen nicht aufgegessen haben, dann, ja, Papa isst's auf, der steckt sich nicht an und solche Sachen. Und zum Ende hin hatte er dann aber eine Autoimmunerkrankung, das heißt Guillain-Barré-Syndrom.
Ja.
Das fing so an in Händen und Füßen und dann wurde es immer mehr, die Extremitäten. Und zum Ende hin war es dann der ganze Körper betroffen, so von Kribbeln und Taubheitsgefühlen und Zittern. Also am Ende konnte er zum Beispiel gar nicht mehr schreiben, weil die Hände so gezittert haben und war, also wie gesagt, das Schritt langsam und dann immer schneller voran und niemand hat eine Lösung gefunden. Am Ende war er dann auch sehr wackelig auf den Beinen und so und dazu kam, dass er durch diese Depression gar keinen Appetit mehr hatte und so sehr abgemagert ist. Also er war ein sehr großer Mann, 1,95 glaube ich. Ja. Und wenn ich ihn dann im Arm gehalten habe, dann wirkte er trotzdem so klein und dünn irgendwie.
Ja.
Und ja, also es war einfach sehr viel von Krankheit, körperlich und psychisch dann geprägt. Dieses, und weil die eben so eine enge, einander zugewandte Beziehung hatten, die beiden, und sich so sehr geliebt haben und so, hatten sie natürlich auch furchtbare Sorgen umeinander beide. Ja. Und also meine Mutter war da mit Sicherheit auch in einer Co-Depression. Ja. Das wurde jetzt bei ihr nicht diagnostiziert, aber ich meine, wir wissen, wie es geendet hat.
Ja.
Genau, und ja, das war irgendwie so. Und wie gesagt, ich bin dadurch auch, am Anfang habe ich es nicht so sehr gemerkt und dann schon sehr gemerkt, wie sehr es mich betrifft und einfach diese tägliche Angst. Und wenn ich bei der Arbeit war, ständig auch mal zwischendurch aufs Handy geschaut, ob wieder ein Anruf war, dass wieder jemand von den beiden im Krankenhaus ist und dies und das. Und genau, da habe ich leider auch dann wieder angefangen zu trinken. Erst langsam und erst, und dann wurde es halt mehr über die Jahre, über den Zeitraum.
Ja.
Und das tut mir im Nachhinein auch, also das bereue ich sehr, das tut mir sehr, sehr leid, dass ich meinen Eltern da auch einfach so viel Sorgen bereitet habe, Kummer bereitet habe.
Haben die das mitbekommen?
Die haben das mitbekommen, also ich war unter Alkoholeinfluss jetzt nicht so destruktiv oder sowas, wie es viele Menschen werden, so nach außen hin, sondern einfach, aber klar, das haben sie mitbekommen und haben sich da auch sehr Sorgen gemacht, weil es eben auch schlimmer wurde und nicht besser. Und
hast du denn irgendwie die Notwendigkeit gesehen, dir Hilfe zu holen? Nee, scheinbar nicht, ne?
Doch, auch auf Drängen und Bitten meiner Familie hin. Wann war das? Ja, anderthalb Jahre vor dem Suizid ungefähr. Da bin ich einmal in Entzug gegangen. Das hat für ein Weilchen geholfen. Aber das ist halt nicht, man geht dahin und dann ist man geheilt, sondern ja, leider. Mhm. Und mittlerweile weiß ich sehr viel mehr über meine Krankheit, aber also mit wirklich erklären kann ich es heutzutage auch noch nicht, was da wie funktioniert, dass man trotz wieder besseren Wissens das macht. Aber aber meine Mama hat mich dann auch gefragt, also warum zerstörst du dich denn so selber? Und ja, ich konnte es nicht erklären und es tat mir leid und dann dieser Kreislauf, Schuldgefühle, dann will ich die auch beiseite schieben und dabei hilft es ja, wenn ich wieder trinke und solche Sachen.
Ja, ja, also klar. Naja, ich meine, letztendlich ist eine Suchterkrankung nichts anderes als, oder was heißt nichts anderes, aber vergleichbar mit einer Depression. Also das ist ja nicht logisch zu erklären. Das ist eine Krankheit, das ist eine Erkrankung. Und wenn das so einfach wäre, das zu erklären, dann wäre es ja sicherlich auch total einfach, es nicht zu machen. Und also ich meine, daran siehst du ja, dass es halt eine Erkrankung ist, ne? Dass du dich dem nicht widersetzen kannst. Ja, das ist einfach zu stark.
Ja, da gibt es sehr viele Parallelen zur Depression oder oft geht das auch einher oder das eine bedingt das andere oder so. Ja. Mhm. Mhm. Genau, ja, das waren so die letzten 2 Jahre, ein halb.
Aber bist du denn trotzdem einem geregelten Alltag irgendwie nachgegangen? Hast du gearbeitet oder studiert?
Ich habe gearbeitet. Ich bin Erzieherin in einem Waldorf-Kindergarten. Hm. Das war auch, wir waren auch, also unsere Eltern haben uns auch nach der Waldorf-Pädagogik erzogen. Mhm. Und genau. Das habe ich später nicht übernommen, sondern ich habe erstmal ansatzweise, also 3 Semester studiert und habe dann aber entdeckt, dass die Ausbildung eben zur Waldorferzieherin auch für mich so das Richtige ist. Dann auch nochmal aus Erwachsenensicht. Also ich weiß, da gibt's viele Vorurteile, wahrscheinlich die meisten von Leuten, die nicht wirklich Kontakt mit der Pädagogik hatten und natürlich ist die Pädagogik nur so gut oder schlecht wie die sie ausüben.
Ja, weil da kann ich nämlich auch meine Geschichte. Ich war hier in Münster, als ich in die 3. Klasse kam, wurde hier eine Waldorfschule neu gegründet. Und dann haben meine Eltern mich da auf diese Waldorfschule gesteckt. Und ich war dann von der 3. bis zur 5. Klasse auf der Waldorfschule. Und ich kann dir sagen, die Ausübung da war eine reine Katastrophe. Wir waren 42 Kinder in einer Klasse. Die Hälfte davon waren absolute Sonderschulkinder. Die Lehrer, ich weiß nicht, es waren alle heillos überfordert. Und es war wirklich eine Katastrophe. Und dann bin ich da wieder runtergegangen. Also,
sowas gibt es leider auch, natürlich.
Ja. Ja, aber für dich ist das, du hast
es. Für mich ist es sehr passend und sinnvoll. Und diese Erziehung in Geborgenheit, aber zur Freiheit hin, also gleichzeitig das mehr auf soziales Miteinander als auf Leistungsdruck und also das passt für mich auch sehr. Und da habe ich jetzt auch einen tollen Arbeitsplatz, wo ich bei den ganz Kleinen arbeite, den 1- bis 3-Jährigen. Genau, aber ich habe zu der Zeit auch gearbeitet, da noch bei einem anderen Arbeitsplatz. Und also ich habe nie vor der Arbeit getrunken. Ne, das war auch immer das, was ich mir schön sagen konnte. Aber halt abends und dann war es morgens eben noch nicht wirklich wieder gut manchmal. Und das ist dann tatsächlich bei der Arbeit auch irgendwann aufgefallen. Und da muss ich sagen, die sind wirklich toll damit umgegangen und haben versucht, mit mir eine Lösung zu finden. Ne? Dann, aber das war tatsächlich einen Monat vor dem Suizid, ziemlich genau. Da habe ich den Job auch verloren.
Deswegen?
Also mir wurde gekündigt und ich war ein bisschen erleichtert, weil mir schon klar war, die haben recht. So, aber ich konnte das nicht das war schon klar, dass es darauf hinausläuft dann irgendwann.
Okay.
Ja. Genau.
Wie ging es weiter?
In diesem letzten Sommer Da hatten wir, ach nee, jetzt springe ich ein bisschen. Genau, eine Sache war noch ein Dreivierteljahr ungefähr vor ihrem Tod, sind meine Eltern nochmal umgezogen, nur innerhalb des Mietshauses,
ach,
in dem sie dann insgesamt in 4 verschiedenen Wohnungen, je nach Kinderanzahl quasi und wer ach, dann wieder Mann, ausgezogen war und so. Genau, die sind dann von der 4-Zimmer-Wohnung in eine 2-Zimmer-Wohnung im Hinterhof noch gezogen, damit meine große Schwester mit ihrer Familie, die mit ihrem Partner und ihren beiden Kindern eben in einer sehr kleinen Wohnung gewohnt haben, damit die dort in die 4-Zimmer-Wohnung ziehen können. Und dieser Umzug, der mit dem haben sie sich dann aber doch auch sehr schwer getan, weil, also das war in diesem fast schon ein bisschen schimmligen Hinterhof und Hinterhaus und irgendwie, genau. Und also das, da waren sie beide eben in der, oder vor allem mein Vater in der Depression und meine Mutter mit. Und da habe ich sehr versucht, auch es denen schön zu machen und so. Meine Mutter war Ästhetik immer ganz wichtig. Ja, sich schön einzurichten und so. Und das hat ihr auch sehr geholfen, dass ich da das mit schön gemacht habe, aber irgendwie wirklich sich damit ab, da wohlfühlen konnten sie auch nicht. Und also sonst waren sie beide vom, also vor allem meine Mutter vom Gemüt her auch immer so, ne, ach, das Positive sehen und dies und das und das, sowas konnten sie da halt einfach dann nicht mehr. Aber ja, das war in den Sommerferien 2 Monate vor ihrem Suizid. Da haben wir nochmal, also die beiden waren seit Jahren dann auch nicht mehr aus Berlin raus. Und da haben wir nochmal so einen Mini-Urlaub gemacht, 4 Tage nur. Aber also das war auch so von mir initiiert, weil ich wollte, hey, komm, wir machen was Schönes. Und dann sind wir nach Prag gefahren und haben uns da für 3 Nächte einfach ein kleines Apartment genommen. Und so, mein Vater, der wollte zu dem Zeitpunkt am liebsten nur im Bett liegen den ganzen Tag, wollte aber mitkommen, weil er auch, das war auch in seinen depressiven Phasen, dass er dann so Ängste auch hatte irgendwie, dann wollte er uns nicht allein lassen und solche Sachen. Und meine Mutter hat diese paar Tage aber sehr, sehr genossen.
Ja.
Das war, ist da richtig ein bisschen aufgelebt, also es war nur, ne, so ein ganz kleiner Urlaub und sie war eben immer noch sehr, sehr schlecht zu Fuß. Wir hatten den Rollstuhl dabei und ich habe sie dann durch ganz Prag geschoben und so.
Ja.
Und da hatte ich so den Eindruck, also zumindest bei Mama, es geht so bergauf und wir haben überlegt, ach, vielleicht können wir im Jahr mal so ein paar Tage nach Rom oder solche Sachen. Und ja, das war wenige Monate davor, hatte mein Vater, also ne, die Depression wurde immer schlimmer und hat dann auch, auch mal erzählt, ja, er hat Suizidgedanken irgendwie, von wegen sich vor einen Zug werfen oder solche Sachen.
Oh Gott.
Und das war dann natürlich, also wir wussten, dass es ihm sehr schlecht geht, aber das war dann großer Alarm und da ist er auch in eine Klinik gegangen oder auf die wie nennt man das, psychische Station vom Krankenhaus. Also es war in einem Krankenhaus, genau. Und war da einige Wochen und ja, also er hat's wirklich versucht. Also ich weiß gar nicht, da kamen so viele Sachen. Dann war zwischendurch der Verdacht auf Alzheimer, weil er irgendwie mit seinen Medikamenten da irgendwas dann auch nicht mehr geregelt. Ich weiß es nicht. Irgendwie, und dann stand diese Diagnose im Raum. Das war dann aber eine Fehldiagnose. Das stimmte gar nicht. Und und eben einfach ganz viel Sorge und Schweres so. Und genau, dann war er da aber wieder zu Hause und Und wie gesagt, bei meiner Mama, da hatte ich so den Eindruck, es geht wieder bergauf. Sie hatte so seit einigen Jahren hatte sie für sich auch so eine kleine Frauengruppe, die sich irgendwie einmal im Monat getroffen hatten, so Frauen in ihrem Alter auch. Und das hatte sie so für sich. Und über die eine dieser Freundinnen hat sie auch so eine kleine Kirchengemeinde entdeckt, die so sehr offen und modern evangelisch waren, würde ich mal sagen, oder in Richtung Spiritualität eher. Das war immer so auch so, ja, der Glaube oder genau, so ins Spirituelle sind meine Eltern auch immer sehr gegangen. Mhm. Auch diese Atemarbeit hatte mit Spiritualität zu tun und solche Sachen. Genau, und da hatte sie so das, was sie auch ab und zu Schönes für sich gemacht hat. Und in diese kleine Gemeinde bin ich auch einmal mitgekommen, so war schön. Ja, und dann kam der Tag, der 23. Oktober. Ja. Und weil ich, wie gesagt, dachte, mit Mama geht's bergauf und mit Papa hoffentlich auch irgendwann bald wieder, habe ich zu dem Zeitpunkt absolut gar nicht damit gerechnet. Ich weiß noch, an dem Tag, wie gesagt, zu der Zeit war ich auch immer noch viel dort und da war ich aber bei...
gefragt, aber hast du da auch noch immer noch übernachtet oder warst du wieder überwiegend in deiner Wohnung?
Ich habe dort oft übernachtet, immer aber... da war ich in meiner Wohnung. Und genau, an dem Tag, an dem Morgen hatte ich ein schlechtes Gefühl, aber das hatte ich in der Zeit oft, weil immer so diese Sorge im Hintergrund war, kommt jetzt der nächste Anruf, dass wieder jemand im Krankenhaus ist. Und dann habe ich dort angerufen und dann beim ersten Anruf, was weiß ich, das war morgens um 10 oder so, da dachte ich, ja, vielleicht schlafen sie noch. Und weil, dass sie zu Hause waren, das war, weil sie ja beide so nicht mehr so mobil waren.
Ja.
Da dachte ich, müssen auf jeden Fall zu Hause sein. Und dann habe ich so über die nächsten 3-4 Stunden 6-mal angerufen und wurde dann aber auch immer besorgter.
Ja.
Ich wäre auch hingefahren, aber gleichzeitig habe ich meinen damaligen Ex oder dann der Ex wurde, wir waren noch nicht zusammen, der hatte sich irgendwie das Handgelenk oder Arm oder was gebrochen und deswegen hatte ich ihn ins Krankenhaus und war begleitet und war halt da und bin ich hingefahren und habe dann aber meiner Schwester geschrieben, kannst du mal nachgucken, die hat ja im selben Haus dann gewohnt.
Ja.
Aber die war halt bei der Arbeit und genau. Und am frühen Abend war das, denke ich, hat sie mich dann angerufen und nur gesagt, komm mal bitte her. Also, dass ich kommen soll. Mhm. Und da war mir schon klar, dass ich hatte damit gerechnet, dass Papa tot ist.
Ja.
Weil das war halt auch, weil in dieser letzten Zeit eben das mit meinem Trinken auch mehr wurde und so wollte meine Schwester oder beide Schwestern auch verständlicherweise nicht, dass die Kinder das so mitkriegen und dass sie sagt, ich soll zu ihr kommen, dann war mir klar, das ist was sie mir nicht am Telefon erzählen will.
Und aber wenn du sagst, du hast daran gedacht, dass mit deinem Vater was ist, hast du gedacht, hast du bei ihm nach wie vor Suizid in Erwägung gezogen oder hast du gedacht, er ist gestorben, weil es ihm nicht
ging? Ja, also, mit Suizid habe ich da nicht gerechnet, gar nicht, auch nicht bei ihm. Sondern
das an einer Krankheit oder an einem, was auch immer.
Und irgendwas oder Herzversagen oder dies und das.
Ja.
Weil er ja auch so gebrechlich geworden war. Irgendwie. Genau.
Dann bist du da hingefahren.
Dann bin ich da hingefahren und dann halt in die Wohnung und dann war das Erste, was sie sagte, Mama ist tot. Und dann, ja, konnte ich das einfach gar nicht fassen und habe mich ein bisschen, also ja, war unter Schock. Ich hab nur direkt gesagt, nein. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der losschreit oder so, sondern einfach, nein, das kann nicht sein. Und,
aber was hat deine Schwester gesagt, wie?
Sie hat's dann erzählt, ne? Dann haben wir uns, also die andere Schwester war auch, sie hat beide Schwestern angerufen und wir waren alle dort und genau.
Also sie hat sofort gesagt, dass es ein Suizid war.
Ja. Und dass Papa im Krankenhaus ist, das war nämlich ein paar Jahre vorher hatte er auch eine Herzgeschichte gehabt, was jetzt nichts Dramatisches war, aber er hatte einen Herzschrittmacher dadurch. Mhm. Und da haben meine Eltern irgendwie nicht dran gedacht, dass der ihn am Leben
hält. Dass er dann anspringt.
Genau, das ist das, was ihm das Leben gerettet hat, in Anführungszeichen.
Ja. Wie haben Sie es denn gemacht überhaupt?
Sie haben Tabletten genommen, eine Mischung aus Schlaftabletten und ich denke seinen Antidepressivum. Mhm. Also genau, und ja, sie haben auch einen Abschiedsbrief hinterlassen und da stand eben auch, steht der Satz drin, Papa sieht für sich keinen Ausweg mehr und ich möchte mit ihm gehen. Entschuldigung.
Nein, ist nicht schlimm.
Ja. Ja, und dann, dann ist es halt so gekommen.
Aber daran kannst du ja auch sehen, dass ihr Gehirn auch nicht mehr richtig oder gesund funktioniert hat, ne?
Ja, nicht gesund, nein. Mm-mm. Genau.
Nee.
Ja. Ja, und es war auch, also einige Jahre vorher haben wir haben auch über solche Sachen offen gesprochen, wie zum Beispiel, was ist denn, wenn Mama und Papa mal eine schlimme Krankheit, also was weiß ich, Krebs oder sowas bekommen. Und haben da auch über solche Sachen geredet, dass sie dann keine lebenserhaltenden Maßnahmen haben wollen. Ja. Also auf keinen Fall nur von der Maschine am Leben gehalten oder sowas. Oder wenn eine schlimme Krankheit, die nur noch leiden und keine Heilung in Sicht und sowas, dann auch die Möglichkeit, vielleicht Sterbehilfe in der Schweiz oder sowas. Also ne, das war Jahre vorher, das war einfach, da haben wir über solche Möglichkeiten oder was heißt Möglichkeiten? So, was dann ihr Wunsch wäre von den beiden. Also auch über sowas haben wir offen gesprochen und natürlich vor dem Suizid haben sie uns nichts gesagt, weil sie das durchführen wollten und weil sie uns natürlich, das ist ja ganz klar, aber trotzdem auch deshalb hatte ich damit da einfach nicht gerechnet. Ja, und wir sind dann an dem Abend in die Wohnung auch gegangen, das war ja da auch im Hinterhaus und das direkt vor der Eingangstür war noch ein Zettel. Also meine Eltern hatten auch einen Pflegedienst zu der Zeit. Mhm. Eine Frau, die auch zum Kochen gekommen ist. Mhm. Papa hatte immer gekocht. Der war so der Koch in der Familie, aber dazu hat ihm auch die Kraft gefehlt. Und genau, da kam dann immer eine Frau, die so für ein paar Tage immer gekocht hat. Mhm. Und die hat die beiden auch gefunden.
Ach,
das fand ich, also ich habe mit ihr sie hinterher gar nicht mehr gesehen, aber fand das so schlimm irgendwie, sie ist dort noch gekommen und war davon morgens und war davon ausgegangen, ja, die schlafen wahrscheinlich noch, weil wo Schlafzimmertür noch zu war und hat da noch gekocht irgendwie ein paar Stunden.
Oh Gott, wie schrecklich.
Während die da schon lagen und genau, es war ein Zettel direkt bei der Tür, bitte keine Kinder in die Wohnung lassen. Weil ja auch die Enkel ab und zu da waren. Ja, ja. Ne? Das war der Grund.
Aber den hatte die Frau nicht gesehen. Oder vor der Schlafzimmertür, also nicht vor der Wohnungstür, sondern...
Doch, also innen vor der Wohnungstür und ich glaube, sie hatte sich da einfach nichts groß bei gedacht, okay, denke ich. Und dann hat sie halt an die Tür geklopft, um sich zu verabschieden und ja. Ja, und wir sind dann eben an dem Abend in die Wohnung gegangen. Papa war im... Ich glaube, wir sind an dem Abend auch noch ins Krankenhaus, ja klar, auch noch zu ihm gefahren. Da war er im Koma, oder im künstlichen Koma, glaube ich. Mhm. Ja, für 2 Tage war das nur. Mhm. Genau, und in dieser Wohnung habe ich noch so die Szene im Kopf. Ich habe mich dann dort aufs Bett gesetzt, auf Mamas Seite, und wollte irgendwie nochmal ihren Geruch einatmen. Also ich war immer noch ganz unter Schock und habe dann das Kopfkissen hochgenommen, und auf der anderen Seite war dann so ein riesiger Blutfleck. Und das hat mir auch irgendwie wie so eine Faust in den Magen geschlagen. Ich weiß nicht, ich vermute, da hat sie, ja, keine Ahnung, Blut erbrochen oder sowas. Das hatte ich eben erst nicht gesehen, weil irgendwer das Kissen umgedreht hatte. Ja, und dann war so, ich weiß gar nicht, am Anfang war es halt einfach nur Schock und alles im Körper schreit, alles im Kopf schreit, nein, nein, das kann doch nicht sein. Und genau, bei Papa und also auch da am Anfang war schon mein Gedanke, also dass ich's so schlimm fand, also natürlich schlimm, dass es passiert ist, aber nochmal furchtbarer, dass es nicht so geklappt hat, wie sie es geplant hatten, sondern dass er das überleben musste. Also auch jetzt im Nachhinein sehe ich das irgendwie als sehr grausam an, einfach
für ihn.
Dass er für ihn. Ja.
Ist er denn wieder wach geworden?
Ja, das ist er. So. Auch schon nach, ich glaube, es waren 2 Tage. Und dann war er in einem Delir. Den Zustand kannte ich schon von einem anderen Mal, als er da in der Klinik war. Als das mit dem Alzheimer im Raum stand und so. Und genau, dieses Delir, das ist halt nur so ein Zustand, wach, aber nicht bei Sinnen. Auch schlimm, das mitzubekommen, aber auch einfach verwirrt, hat uns teilweise erkannt, aber nicht. Und aber dann auch nicht. Und das hat aber zum Glück auch nur sehr kurz angedauert. Das war auch oder ist auch so ein Gedanke von mir mit Tabletten. Also ich bin froh, dass sie so eine sanfte Methode gewählt haben, quasi. Mhm. Auf jeden Fall. Das hätte ich nochmal viel schrecklicher gefunden, wenn sie irgendwas so Furchtbares wie mein Papa da gesagt hatte. Er denkt dran, sich vor den Zug zu werfen oder so. Aber gleichzeitig dachte ich auch, das ist auch so, da kann so viel, passieren, ist eine blöde Formulierung, aber ich meine, es könnte passieren, schiefgehen, genau. Dass sie wieder aufwachen und geistig behindert sind oder solche Sachen. Da hatte ich dann in diesen wenigen Tagen auch nochmal große Sorge, aber Papa ist dann wieder zu Bewusstsein gekommen und war wieder, also geistig ganz da auf jeden Fall.
Oh Gott, aber er hat dann war realisiert, einfach, was passiert ist.
Ja. Und war, also das war so furchtbar, ihn da dann nochmal trauriger und, also einfach so tief traurig zu sehen.
Ja, das glaube ich.
Und also in die Wohnung ist er auch gar nicht zurückgegangen. Er hat dann ja noch 3,5 Monate gelebt. Er ist am 11. Februar 24 dann gestorben.
Ja.
Und dann war er ja im Krankenhaus und für kurze Zeit auch im Pflegeheim. Also das wollte er auch. Das wäre nicht in dieser gemeinsamen Wohnung und in dem gemeinsamen Bett. Das hätte er gar nicht gegangen. Genau, und da habe ich ihn auch oft besucht und einfach ne dieses, ja, so todtraurige, das war sehr schlimm.
Konntest du ihn denn befragen zu ihrem Entschluss oder zu der Zeit davor oder wie, hast du ihn ausgefragt?
Ausgefragt habe ich ihn nicht, also am Anfang war es auch erstmal, als er dann wieder zu sich gekommen war, erstmal ja so gut wie möglich für ihn da zu sein, was halt bedeutet hat, da zu sitzen und seine Hand zu halten. So mehr konnte man ja nicht machen. Ja, natürlich habe ich dann auch Fragen gestellt, aber jetzt nicht, warum hast du das gemacht oder so, weil das war ja klar. Oder
klar, ne? Ja.
Oder vielleicht habe ich es auch mal, nee, ich glaube, das Warum habe ich nicht gefragt, weil das war ja, das wussten wir ja. Und,
ja. Hättest du dir aber gewünscht, dass sie euch in den Prozess mit einbezogen hätten, dass das nicht so plötzlich für euch gekommen wäre? Das gibt es ja auch.
Das war tatsächlich ein ganz großer Wunsch von mir, da mittlerweile, also das war auch, das ist mir fast am Anfang fast schwerer gefallen, als die Tatsache zu akzeptieren, dass sie es machen wollten, so dieses keine Möglichkeit zum Verabschieden.
Ja, genau.
Das war sehr schlimm für mich. Aber gleichzeitig ist mir auch klar, dass sie uns damit auch, natürlich ihren Entschluss damit auch schützen wollten, aber auch uns.
Ja.
Also wie sollst du reagieren, wenn deine Mutter und deine Eltern dir sagen, ja, wir werden jetzt Suizid begehen? Das ist ja natürlich, also nee, aber ja, damit habe ich sehr gehadert, dass es keinen Abschied geben konnte, und also von meiner Mutter.
Ja, ja.
Und dann auch eben, dass mein Papa noch so lange länger leiden musste. Also das war wirklich, als er dann also diese Depression und extreme Unterernährung dadurch auch, weil er einfach nichts mehr gegessen hat, das war ja sowieso, und sein Guillain-Barré-Syndrom, was immer schlimmer geworden ist. Und dann hatte er auch noch eine Lungenentzündung, dann im Winter oder als es dann aufs Ende zuging, und Norovirus auch noch, und also der Körper hat dann auch einfach, und da hat er auch ganz klar gesagt, ne, er will gegen die Schmerzen was haben, aber nicht kein Antibiotikum oder irgendwas. Ja, ja. Und da haben meine Schwestern sich auch mit eingesetzt, auf jeden Fall, dass auch der Herzschrittmacher abgeschaltet wird, weil das war sein Wunsch. Und genau, dann war es auch einfach eine Erlösung, dass er dann sterben konnte.
Ja.
Und da war ich auch am Abend vorher noch dort und konnte mich verabschieden.
Oh, Gott sei Dank.
Weil da haben die Ärzte dann auch gesagt, ja, also jetzt wird es auf jeden Fall bald, wahrscheinlich heute Nacht passieren. Mm. Genau.
Mm.
Ja.
Da hattest du ja in dem Sinne wahrscheinlich gar keine Zeit vorher, mit dem Tod deiner Mutter irgendwie dich zu beschäftigen, ne?
Genau, quasi. Und das war auch, also ich konnte es einfach nicht ertragen. Es war, ich weiß noch, in der ersten Zeit, in den ersten Wochen war immer der erste Gedanke, wenn ich, also schlafen war ja sowieso schwierig natürlich, aber wenn ich mal geschlafen habe und dann aufgewacht bin, die erste Sekunde so ein, ach, ich habe es nur geträumt. Weil das war natürlich immer der erste Gedanke. Und dann aber, ach, ich habe es nur geträumt. Und dann aber natürlich
die Realität und so.
Ja. Ja, nee, und verarbeiten konnte ich da noch gar nichts. Und ich habe eben wirklich auch so reagiert, dass ich einfach versucht habe, das zu betäuben. Ich habe, mein Alkoholkonsum hat sich extrem erhöht. Also wirklich täglich sehr, sehr viel. Und Hochprozentiges. Und genau.
Habt ihr denn als Schwestern irgendwie das gemeinsam euch irgendwie Halt geben können? Oder was hast du jenseits des Alkohols, du dir irgendwie war dir klar, du musst dir Hilfe suchen? Oder was hast du gemacht für dich? Oder was habt ihr für euch gemacht?
Also, wir Schwestern haben auf jeden Fall uns um die Beerdigungen und so, diese ganzen Sachen, das haben wir gemeinsam gemacht, die Wohnung ausräumen und solche Sachen. Also meine Schwestern haben das angepackt und mich mit einbezogen, sage ich mal. Okay. Ich bin da sehr froh, dass die das so übernehmen konnten, das zu organisieren, und meine große Schwester dann auch den ganzen Dokumentenkram und so. Ansonsten war es aber auch, also zum einen habe ich mich sehr isoliert, komplett von der Außenwelt, also von meinen Schwestern und Freundinnen auch. Mhm. Weil mir auch klar war, in dem Zustand will ich auch nicht mit denen zusammen sein. Und gleichzeitig war das aber auch von meinen Schwestern her, ne, die wollen auch nicht, dass ich da jetzt zu Besuch komme irgendwie und die Kinder mich so sehen oder so. Und dann hatte ich noch den Ex, der wohnte da, also es war Mitbewohner zu der Zeit noch und wurde dann schnell mein Freund für die Zeit, aber es war ein Arschloch, sag ich mal. Also war eine sehr, also am Anfang, ne, da brauchte ich jemanden, an den ich mich klammern konnte und irgendwie, um da irgendwie durchzukommen. Und da war das auch gut, dass ich ihn da hatte zum Klammern. Aber er halt auch hochgradig süchtig. Und ne, da haben wir uns gegenseitig in dem Konsum auch und ja, aber er dann auch wirklich ist mir auch recht schnell klar geworden, ein blöder, narzisstischer Typ. In den ersten kurzen Zeit war es eine Hilfe und dann war es halt, kam noch diese Beziehung dazu. Also insgesamt waren wir 8 Monate zusammen. Das war jetzt nicht lang, aber dann halt auch das ganze typische manipulativ und so. Und tatsächlich am Ende dann auch Handgreiflichkeiten, also von seiner Seite.
Scheiße.
Also ja, das war so die Zeit danach für mich.
Scheiße. Aber dann musst du ja irgendwann angefangen haben, dich da rauszukrebseln. Irgendwie, was hast du gemacht?
Ja, also es ging halt noch eine ganze Zeit erstmal tiefer bergab, quasi. Ich habe einen Hund, der hat mich ein bisschen, also ne, mit dem habe ich es geschafft, noch so das Nötigste rauszugehen, aber natürlich wirklich gerecht geworden bin ich dem auch nicht. Das mache ich jetzt wieder gut. Genau, und ja, erstmal, also klar, mir war klar, so geht's nicht weiter und ich musste rauskommen, aber ich hatte absolut keine
Kraft.
Hoffnung, dass das irgendwie klappen könnte. Ich dachte, das ist einfach unmöglich, es geht nicht. Und ja, irgendwann war es dann einfach, ja, das war... Ich denke, im Frühjahr begann es dann bei mir, dass so leise Suizidgedanken kamen. Und die haben mich am Anfang sehr erschreckt. Und da habe ich immer irgendwie versucht, die schnell beiseite zu schieben.
Ja.
Und nein, das will ich nicht denken und so. Und dann wurde das aber auch immer mehr und immer deutlicher. Ach, das könnte doch eine gute Lösung sein. Und, also was heißt gute? Die einzige Lösung.
Ja.
Und so. Und ja... Im Sommer, im Juni und Juli, da bin ich dann, also ja, mit einem Monat Abstand 2-mal in den Entzug gegangen. Beim ersten Mal, also ne, da habe ich versucht rauszukommen erstmal, habe es nicht geschafft. Ne, auch der Ex war noch in der Wohnung und so, und der wollte auch, da bin ich mir auch sicher, wollte nicht, dass ich das schaffe, da rauszukommen, weil sonst wahrscheinlich war ihm klar, dass dann nicht mehr viel von der Beziehung übrig ist. Und genau, dann wurden in diesem Monat aber nochmal diese Suizidgedanken sehr viel konkreter. Und dann war es ein Wochenende im Juli, ich weiß nicht, ob es ein Wochenende war oder wie auch immer, ein paar Tage, wo das sich das ganz konkret wurde und ich mir überlegt habe, wie und solche Sachen. Und ich habe auch, also zum Beispiel an meine Schwestern gedacht, weil ja jetzt hier im Podcast in vielen Folgen war auch so die Frage, was denken die denn überhaupt noch an ihre Angehörigen und so. Genau. Aber für mich war ganz klar, dann bin ich da keine Belastung mehr und sowas. Also das, so denkt man das dann.
Ja, ja.
Aber...
Was ja irre ist, weil du steckst gerade in der Situation, wo du merkst, es ist überhaupt nicht besser.
Was das mit einem macht, ja.
Genau. Und vor allem bei deinen Eltern, da stellt sich ja nicht so wirklich die Frage, warum haben sie das getan? Es ist ja ganz klar so ein bilanzierter Suizid gewesen, ne? Weil ich meine, die Aussicht darauf, dass es auf keinen Fall ja gesundheitlich mehr bei ihnen besser werden kann, war ja gegeben, ne? Also insofern, da kann man das ja sogar noch irgendwie verstehen oder nachvollziehen. Und trotzdem weißt du, was es mit dir gemacht hat.
Ja.
Und dann, dass du dann wirklich denkst, also ne, du denkst das Gegenteil dann, wenn du an deine Schwestern denkst. Also da bist du dann sicher, nee, also wenn ich dann nicht mehr da bin, dann ist es ja für die nur besser. Ist ja verrückt.
Ne? Ja, das ist verrückt, aber ja. Genau.
Im wahrsten Sinne des Wortes, verrückt. Da ist was echt verrückt, genau.
Ja, aber es ist nicht dazu gekommen, dass ich einen Suizidversuch unternommen habe. Ich war kurz davor. Und tatsächlich, da war der Hund auch noch, hat eine große Rolle gespielt für mich.
Gott sei Dank.
Ne, da dachte ich,
Hattest du dir schon eine Methode überlegt?
Ja.
Wie hättest du
es gemacht? Ja, ich habe ein bisschen geschwankt zwischen Pulsadern oder vom Hochhaus springen. Also am Ende der Straße war so ein 20-stöckiges. Und da dachte ich tatsächlich, also so, solche Gedanken waren dann auch da, was, wenn dann da gerade Kinder vorbeilaufen oder sowas.
Ja, irre. Und dann, aber wie bist du auf die Idee gekommen? Also ich meine, gut, dass man das nicht überlebt, okay, das ist dann relativ gegeben.
Genau, die Sicherheit, ne? Also das war der Gedanke und dass es doch auch irgendwie schnell geht.
Aber, so. Okay, du hast dann überlegt, okay, was ist, wenn Kinder da vorbeigehen? Aber ich meine,
zum Beispiel, ne?
Drauffallen kriegen ja ganz viele Menschen mit, aber die waren nicht so ausschlaggebend. Hat keine Rolle gespielt.
Naja, schon diese, also ne, vor allem Kinder, natürlich für andere Menschen wäre es auch schrecklich.
Ja, eben, aber das hat nicht so eine Rolle gespielt, gegen diese Methode gesprochen, offensichtlich.
Ja, also ich glaube, es war vor allem so der Gedanke,
Kinder das mitkriegen.
Also und deswegen habe ich dann tendiert zu dem Pulsadern aufschneiden. Aber gleichzeitig war halt, also es war Angst auf jeden Fall auch da. Das,
bei beiden oder
bin ich nicht. Bei dem Gedanken ist wirklich zu tun.
Ach so, ja.
Aber so viel leichter schien die Erlösung, genau. Aber ich habe dann doch, also ich habe es geschafft, irgendwie zum Telefon zu greifen und ich habe den Notarzt gerufen.
Oh Gott sei Dank.
Und genau, die haben mich da, das war dann...
Hast du denen das auch am Telefon gesagt, sie müssen jetzt kommen oder ich lebe nicht mehr lang?
Genau.
Ja, und dann haben die dich ja in die Psychiatrie bringen müssen wahrscheinlich, ne, oder?
Ja, tatsächlich auf die gleiche Entzugsstation wieder.
Ach so.
Das war erstmal, ja.
Ach so, also ja klar.
Auf der psychiatrischen Station war ich dann gar nicht, sondern war dann da, ich glaube, 12 Tage nochmal zum zweiten.
Das ist, glaube ich, auch Bedingung, ne? Man muss erstmal, die Sucht
substanzfrei. Ja.
Genau.
Ja, und in diesen 12 Tagen da in der Klinik, da habe ich es, ich weiß nicht, was den Ausschlag gegeben hat. Wahrscheinlich dieses, ich war ganz kurz davor, mir selbst das Leben zu nehmen. Und da hat sich irgendwas in meinem Kopf, irgendein Schalter umgelegt und nee, jetzt will ich mich hier rauskämpfen. Und
ja.
Ich war ganz kurz dabei, das ist auch ein schrecklicher Gedanke für mich, ich war ganz kurz davor, meinen Hund wegzugeben, weil ich dachte, ich schaff's nicht, um mich zu kümmern und so. Und bin so froh, dass ich das nicht gemacht habe,
ja,
weil der mir so geholfen hat. Auf
Hunde
jeden Fall.
Sind Balsam für die Seele, ja wirklich.
Ja, total.
Absolut.
Genau. Ja, aber da habe ich dann, als ich da, ja, irgendwas hat sich wirklich komplett umgelegt. Ich habe die Beziehung beendet, ich habe den Ex rausgeschmissen, ich habe die Schlösser ausgetauscht, ich habe jegliche Flasche, die vielleicht noch irgendwo versteckt war, aus der Wohnung raus und ich habe mir Selbsthilfegruppen gesucht, ich habe eine ambulante Suchttherapie angefangen, ich habe alle, jede Hilfe genommen, die ich nehmen konnte, ich habe Tagesklinik, da hatte ich drüber nachgedacht,
ja,
aber am Anfang habe ich dann erstmal eben so, dass ich jeden Tag einen Termin habe, wo ich hingehe,
ja,
und habe dann verschiedene Selbsthilfegruppen eben jetzt zum Thema Sucht ausprobiert.
Ja.
Und ja, nach anderthalb Monaten oder so, also ich war da so in einem, ja, in einem totalen Überlebensmodus, aber auch irgendwie war wieder die Hoffnung da, ja, es kann gehen. Hm. Und nach anderthalb Monaten habe ich mir dann auch eine Arbeit gesucht, da wo ich jetzt auch arbeite, immer noch.
Ach. Toll.
Und ne, das hat mir dann auch wieder Halt und Stabilität gegeben und so.
Aber hast du denn irgendwie auch, ich meine, okay, du hast jetzt gegen deine Sucht da angekämpft, aber hast du denn irgendwie auch den Suizid deiner Eltern irgendwo, war das Thema?
Also während des Entzugs gab es natürlich auch Gespräche mit TherapeutInnen und so.
Okay.
Da habe ich drüber gesprochen und das war halt so, als ich dann clean wurde nach diesen 8 Monaten wirklich Dauerbetäubung, da habe ich es als riesige Erleichterung empfunden, dass ich endlich richtig trauern konnte.
Ja, das glaube ich.
Also ich habe sehr, sehr, sehr viel geweint und wirklich so einen körperlichen Herzschmerzgefühl. Also war sehr schlimm, aber gleichzeitig so eine Erleichterung, dass ich das endlich zulassen konnte.
Ja.
Und irgendwie, also ja, genau. Das habe ich sehr so wahrgenommen. Und dann war es auch nicht mehr lange, dann waren es 3 Monate bis zu dem ersten Todestag. Und das hat mich nochmal mehr mitgenommen, als ich damit gerechnet hätte. Ich habe darüber in der Therapie drüber gesprochen und auch in meinen Gruppen, aber tatsächlich habe ich da noch einmal einen Rückfall auch gebaut, der wohl irgendwie auch notwendig war. Also da hat sich noch mehr in Richtung Akzeptanz, sage ich mal, für meine Suchtkrankheit und absolut das, also jetzt genau. Da hat sich da nochmal was geklärt, aber da habe ich auch gemerkt, ich muss mir nochmal eine andere Hilfe suchen, um den Suizid zu bearbeiten.
Ja.
Ich habe eine Trauergruppe, Argos, einmal ausprobiert, ein Treffen, aber zu dem Zeitpunkt war mir das zu viel.
Ja.
Das war mir viel zu viel, noch die anderen schlimmen Geschichten zu hören.
Glaube ich.
Ja. Jetzt so in der letzten Zeit, da wird das Bedürfnis irgendwie ein bisschen größer, mir da nochmal jetzt was zu suchen. Aber genau da war es nicht das Richtige.
War zu früh.
Aber in der Klinik wurde mir dann BESU empfohlen. Das ist hier in Berlin Beratung für Suizidangehörige.
Ja.
Und da kann man Einzelgespräche, Gruppengespräche oder auch anonyme Gespräche führen.
Ja.
Dort habe ich um Einzelgespräche gebeten und hatte 8, glaube ich, insgesamt über ein paar Monate.
Ja, super.
Bei einer sehr tollen Frau auch, also mit der ich einfach gut klarkam. Und das hat mir sehr viel gebracht.
Ja, das glaube ich.
Und ich muss sagen, dein Podcast hat mir auch viel gebracht. Also da habe ich von einer mittlerweile guten Freundin aus der Gruppe, die ich in der Gruppe kennengelernt habe, habe ich davon erfahren. Und das hat schon irgendwie auch eine therapeutische Wirkung, sage ich mal.
Ja.
Genau. Ja, aber diese Einzelgespräche, die haben mir viel gebracht. Und ab da habe ich es dann auch gemacht, gerade wenn ich gemerkt habe, es kommt zum Beispiel der Todestag meines Vaters dann oder Weihnachten war, das erste Weihnachten war schwer, da hatte ich Angst vor, ob ich das gut überstehe, habe viel drüber geredet in meinen Meetings. Ach, das war auch nach diesem letzten Rückfall, hoffentlich, toi toi toi, für immer der letzte, da bin ich dann zu NA gekommen, also Narcotics Anonymous. Seitdem ich da im Programm bin, also da gehe ich auch regelmäßig einmal die Woche auf jeden Fall oder auch mehr zu einem Meeting. Und das ist ein ist das was anderes tolles Programm.
Ist das was anderes als anonyme, also AA? Offensichtlich, das heißt, da gehen auch andere Süchtige hin.
Genau, also es betrifft
Sucht allgemein.
Sucht allgemein, genau. Und es ist halt, ich glaube, das Konzept ist auch nochmal anders. Also in beiden Programmen gibt es diese 12-Schritte-Arbeit und NA ist halt so ein bisschen spirituell. Also das heißt ein bisschen, es ist ne, für alle Religionen oder nicht-religiösen Menschen offen, aber es ist halt so die Vorstellung von einer höheren Macht, die einem wohlgesonnen ist. Und wie auch immer man sich das für sich definieren möchte, das ist ganz freigebend. Aber ja, das ist für mich auf jeden Fall das Richtige und damit bin ich sehr weitergekommen. Und da in diesen Meetings, da kann man ja über alles teilen und was mir da und genau, da habe ich eben auch, wie gesagt, dann zu Weihnachten oder Todestag oder immer, wenn es mal wieder aktuell war, das kommt immer in Wellen irgendwie, dass das Thema des Suizides immer mal wieder präsenter wird. Da kann ich drüber reden und dieses Reden hilft einfach so sehr.
Ja. Genau. Aber was man ja wirklich sagen muss, also das Ganze ist 2,5 Jahre her. Mhm. Und also wie weit du gekommen bist in diesen 2,5 Jahren, du bist so abgestürzt. Und also ich finde das wirklich enorm, was du dann, wo du diese Energie und diese Kraft irgendwie hermobilisiert hast, plötzlich, um was du dich alles gekümmert hast und wie weit du gekommen bist, das ist wirklich gar nicht selbstverständlich und eher eine Ausnahme, finde ich. Also da kannst du sehr stolz auf dich sein, wirklich, ja.
Danke.
Inwiefern hat dich das alles verändert? Kannst du das sagen?
Es hat mich sehr verändert. Also so insgesamt jetzt langfristig, glaube ich, bin ich vielleicht, ich weiß nicht, es sind so gegensätzliche Sachen auch ein bisschen. Ich bin dünnhäutiger geworden, was zum Beispiel auch, was weiß ich jetzt, weltpolitische Nachrichten oder sowas anbetrifft. Manchmal wird mir das verständlicherweise bei dem Weltgeschehen auch zu viel. Und dann denke ich, oh nee, das will ich mir jetzt nicht, also dann das lese ich mir jetzt lieber nicht durch oder schaue mir nicht an, weil mich das einfach mitnimmt. Ich habe größere Verlustängste, aber gleichzeitig dem ein bisschen entgegengesetzt habe ich so das Gefühl, ich habe das überlebt und bin da durchgekommen und viel schlimmer kann es eigentlich gar nicht werden. Und ich nehme so diese Erfahrungen mit und mache mir die auch immer wieder bewusst, wenn schwierige Zeiten kommen und ich meine, das Leben, wer weiß, was das noch bereithält, dann kann ich diese Erfahrung mitnehmen, ich bin da wieder rausgekommen und man kann wieder zu einer Hoffnung finden und so.
Ja.
Und nachdem ich so ganz tief unten war, habe ich auch nochmal eine andere Einstellung zum Leben, würde ich sagen. Ich bin achtsam, ich bin bewusst, lebe bewusster, würde ich mal sagen. Ich das ist jetzt schon so ein Ritual, dass ich mir abends immer den Tag ein bisschen Revue passieren lasse und mich darauf konzentriere, was war denn positiv, wofür bin ich dankbar und das macht einfach so viel mit der Einstellung. Oder ne, ich freue mich über die kleinen Dinge, einen schönen Tag draußen, einen schönen Spaziergang mit dem Hund, die kleinen Kinder bei meiner Arbeit und solche Sachen. Also da noch mehr eine größere Wertschätzung.
Ja.
Das hatte das auch. Also ne, das ist was sehr Positives.
Ja.
Und das ist halt aus dieser sehr, sehr, sehr tiefen Krise, die erstmal kommen musste.
Ja, dann verschieben sich die Prioritäten auch einfach wieder danach. Ja,
genau. Mhm.
Was hätte dir damals am besten geholfen, unmittelbar danach? Hättest du dir da irgendwas anderes gewünscht, dass dein Umfeld irgendwie anders auf dich reagiert hätte oder dass ein anderes Hilfsangebot da gewesen wäre? Oder hätte dich irgendetwas vor diesem wahnsinnigen Absturz bewahren können, denkst du?
Ich denke nicht. Mhm. Ich denke, das ist, man muss an den Tiefpunkt kommen, um wieder rauszukommen. Es hat mir geholfen, also viele Menschen haben, also an uns Töchter oder nach dem Tod meiner Mutter an meinen Vater und uns Töchter Briefe geschrieben, zum Beispiel. Ja. Das hat mir, also auch so ein Brief, wo nicht viel Persönliches drin stand, sondern nur wirklich die Anteilnahme und sowas. Auch das finde ich, macht schon was. Und dann gab es aber auch ein paar Briefe, die irgendwie wirklich ausführlicher waren. Meine Tante, mit der hatte Mama am Tag vorher noch telefoniert. Die hat sowas geschrieben und einen längeren Brief und darin zum Beispiel erwähnt, ach, sie ist doch nochmal so aufgeblüht mit diesem kleinen Urlaub in Prag und solche Sachen. Mhm. Oder aus ihrer Frauengruppe hat eine Frau einen dreiseitigen Brief uns Töchtern geschrieben, dass bei dem letzten Treffen, das war eine Woche vorher, Mama auch so ein bisschen über ihr Leben resümiert hat und so erzählt hat, sie kann sich glücklich schätzen und wenn sie so auf ihr Leben zurückguckt und über ihre Kinder ist sie glücklich und über ihre schöne lange Beziehung und Ehe und solche Sachen. Mhm. Und bei meinem Vater, da kamen von ehemaligen Arbeitskollegen irgendwie Briefe, mit denen er schon lange keinen Kontakt mehr hatte, aber denen er wohl auch was bedeutet hat. Ne? Es waren auch welche bei der Beerdigung und bei beiden kam oft das Wort so liebevoll und ja, so irgendwie, das hat mir geholfen viel.
War es dir wichtig, ich weiß nicht, ob dein Vater das beantworten konnte oder ob du die Frage überhaupt gestellt hast, aber war es dir wichtig, den Zeitpunkt, an dem sie den Entschluss gefasst haben, zu erfahren? Ich frage mich das gerade, weil wenn du sagst, oder das habe ich mich sofort gefragt, ob als ihr in Prag wart, ob sie es da schon wussten. Ob das quasi so eine Abschieds, also weißt du, ob sie deswegen so in letzter Zeit gelöster wirkte?
Das denke ich im Nachhinein. Ne, das
weiß
ist ja,
aber nicht.
Das weiß ich nicht, nee. Das konnte er auch gar nicht so definieren. Aha. Also, ne, ich meine, die Tabletten, die haben sie auch nicht von heute auf morgen gekriegt.
Nee.
So eine Menge. Und ich denke, der Zeitpunkt, das war dann wahrscheinlich eher spontan gewählt.
Ja.
Oder, also, ne. Aber der Entschluss stand wahrscheinlich schon länger fest.
Ja.
Ich hab meinen Vater auch gefragt, so wie war es, als ihr das gemacht habt? Wie ging es euch da?
Ja.
Und also die haben sich verabschiedet. Mama hat den Brief geschrieben, die haben sich verabschiedet voneinander und haben gleichzeitig diese Tabletten genommen und sich dann hingelegt und an den Händen gehalten. Und natürlich so eine Menge Tabletten, die macht auch ein bisschen bedüdelt. Und er meinte, Mama hat dann noch so eine Melodie vor sich hingesummt. Und dann ist entweder er oder sie eingeschlafen oder beide gleichzeitig oder so. Und das ist so das Letzte. Aber das heißt, ne, da war jetzt nicht, er hat nicht berichtet von Angst oder sowas, sondern die waren einfach in ihrem Entschluss ganz klar.
Ja.
Und das
ja, so
das
wünscht man gut. es demjenigen dann ja auch, ne? Aber es ist trotzdem abgefahren, finde ich, so einen internen Bericht zu hören, oder?
Ja.
Ja, aber ich meine, das ist das, was man ihnen wirklich nur hätte wünschen können. Und genauso war es dann ja auch, dass sie wirklich total sicher waren und sie waren zu zweit. Mhm. Beruhigt dich das irgendwie auch auf der einen Seite? Ich meine, okay, dein Vater hat sie überlebt, aber so, weil du hast ja gesagt über deinen eigenen Suizidgedanken, du hattest da wahnsinnige Angst vor. Und ich glaube schon, dass viele das vielleicht haben. Und, mhm. und sie waren aber zu zweit und hatten deswegen eben vielleicht keine Angst. Und das ist ja dann irgendwie so in diesem ganzen Schrecklichen
das, auch. Das glaube ich, ja, Schönes. Und das ist auch ein tröstender mhm. Gedanke.
Ja,
und was noch ein sehr großer tröstender Gedanke ist, beide sind, ja, gläubig, kann man das schon sagen, also ja. nicht religiös, aber spirituell auf jeden mhm. Fall und ja. Glauben und so, das glaube ich auch, dass es etwas nach dem Tod gibt,
ja.
wie auch immer das aussehen mag, aber irgendwie, dass die Seelen weiterleben, ne? Und mhm. die beiden waren überzeugt und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass sie jetzt wieder irgendwo irgendwie gemeinsam ja. vielleicht ne, sind und ich für mich denke, ne, ich habe diese Schuld so für mich, dass ich den eben ungewollt, aber trotzdem so viel Kummer noch bereitet habe und denke, irgendwie auf irgendeine Art bekommen sie es jetzt noch mit, dass ich jetzt
ja,
auf so einem guten Weg bin und das
ganz bestimmt.
Also das
dann haben sie dir auch diese wahnsinnige Kraft, die du ja da mobilisiert hast, geschickt. Wer weiß das? Weil
vielleicht,
das ist doch wirklich total
so
außergewöhnlich, finde ich.
Ja.
Ja. Mhm.
ja. Ja, genau.
Gibt es denn irgendwas, was du dir rückblickend wünschst, anders gemacht zu haben? Jetzt, wo du weißt, was passiert ist? Weil es ist ja schon, ja. ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, es ist ja schon eine andere Art des Suizides, so ein mhm. bilanzierter, weil ich meine, okay, dein Vater war sowieso tatsächlich ja in so einer schweren Depression, aber sagen wir mal so, also wenn sie jetzt 20 Jahre jünger und körperlich mhm. gesund gewesen wären, denkst du, also ich meine, da hätten sie das ja niemals gemacht. Das lag ja an ihren
ja,
jeweiligen Zuständen, genau. oder nicht?
Ja. Ja, da gibt's tatsächlich nicht viel, was ich jetzt. Nee. Anders gemacht, also natürlich das, was mich betrifft mit dem Trinken und so, das wünschte ich, aber ich meine, er hat versucht, sich Hilfe zu holen, es gab nicht für ihn oder es wurde nicht gefunden, das richtige Medikament ja. oder die richtige Therapie oder wie auch immer. Und ich denke, dann ist es auch irgendwie in Ordnung, ne, wenn sie den Entschluss ja. so fassen. Und sie haben so viel immer gegeben und auch teilweise aufgeopfert für die Familie und uns Kinder. Und also die Vorstellung wäre auch schrecklich gewesen, wenn sie für uns immer noch weiter gemacht
genau.
hätten, wenn sie dann nur noch gelitten hätten.
Ja.
Das hätte ich auch genau. nicht gewollt.
Und ich verstehe, dass du dir wünschst, dass du ihnen nicht diese Sorgen bereitet hättest, aber alles, was du von deinen Eltern erzählt hast, und das hast du ja jetzt in deinem letzten Satz wieder bestätigt, hätte doch eigentlich für deine Eltern bedeutet, dass sie umso mehr hätten da bleiben wollen, um dir zu helfen, um für dich da zu sein. Und
ja,
sie haben sich aber dem genau. widersetzt. Also ich glaube auf gar keinen Fall, dass deine Erkrankung da irgendeine Rolle pro Suizid gespielt hat. Niemals. Im Gegenteil. Vielleicht hat das dazu geführt, dass sie so lange noch da geblieben sind.
Vielleicht um für dich da zu sein. Ja, das denke ich tatsächlich auch so.
Ja.
Also da bin ich auch sehr froh darüber, dass ich mich nicht schuldig fühle an ihrem
ja,
Suizid.
Gut.
Das nicht.
Ja.
Das nicht. Aber also ich glaube nicht, dass wenn das anders gewesen wäre, sie es nicht gemacht hätten. Auf gar keinen Fall.
Mhm.
Aber es hat zu ihren Sorgen dazu beigetragen. Das ist ganz klar.
Ja, bestimmt. Du warst ihre Tochter, das ist ja klar. Das ist klar. Aber eben, ja, ich verstehe, dass du dieses Gefühl hast. Klar, man möchte mhm. natürlich niemandem jemals Sorgen bereiten, das ist klar. Ja,
ja aber mhm. gleichzeitig ist es auch jetzt so, ne, mit dem, was ich jetzt so für mich gefunden habe, Lebensfreude.
Ja.
Dass ich da auch kein schlechtes Gewissen habe oder sowas. Ja, das kam auch manchmal im Podcast, was ich auch mit auch total nachvollziehen kann, dieses, ich kann doch jetzt nicht lachen und fröhlich sein. aber da habe ich für mich auch so die ganz sichere Gewissheit, dass sie sich so freuen würden oder
ja.
oder es tun, wenn sie es jetzt auf irgendeine Weise noch mitbekommen, ne, dass,
ja, tun sie
dass es mir ja. jetzt gut geht. So.
Ja. Ich könnte mir vorstellen, ich meine, ich bin ja kein Psychologe, aber dass es vielleicht auch daran liegt, dass es ist ein bisschen anders gelagert, ne, dieser Suizid, weil es eben so ein, weil es ihnen beiden halt wirklich so schlecht, ja, ging ja. körperlich, ne, so, also, das war kein Suizid, der so mitten im Leben irgendwie, weißt du, so ja. viele, die ja meistens hier erzählen, da sind die körperlich gesund, alle, ja. ne, das ist wirklich rein die Psyche und deswegen werden die so mitten aus dem Leben gerissen, wo man so denkt, Mann, ja, also rein praktisch und auch theoretisch hättet ihr eben noch 20, 30, 40 Jahre lang leben können, ne? Wenn ihr euch nur Hilfe...
Ja, nee, das ist schon was anderes. Also ja. ich meine, sie waren nicht sterbenskrank, ne? Das war es nicht. Nee. Und es hätte sich auch noch vieles bessern können. Das weiß man nicht, wie es gelaufen wäre. Also
genau, ich wollte
keine tödliche Krankheit.
Nee, ja, nee, nichts absprechen, aber weil du sagst, sie sind von einer Krankheit in die nächste und die Lungen und dies und das. Nee,
und deswegen war es für mich auch ganz nachvollziehbar. Also ich bin nicht wütend oder irgendwas. Ja. Ne? Also Wut oder so habe ich gar nicht empfunden.
Nee.
Aber trotzdem, ne, dieses Gefühl vom Verlassensein.
Ja, natürlich.
Das auf jeden Fall.
Ja, na klar, von beiden Eltern auch noch. Und auch dieses hintergangen worden sein, oder? Hast du das nicht? Ja, haben wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, dass sie dir
also nicht im, genau, das, aber das jetzt nicht im Sinne von, dass ich ihnen das übel nehmen würde, sondern
du betrauerst einfach den Abschied, der nicht hätte, der nicht stattfinden konnte, mit deiner Mutter zumindest nicht, ja.
Genau,
ja. Gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, was dir noch wichtig ist zu besprechen oder zu erwähnen?
Ich denke, bestimmt im Nachhinein hätte ich noch ganz viele Sachen erzählen können, wie wunderbar meine Eltern sind.
Das haben wir wirklich verstanden. Ja, und also ich, die wirklich mit ganz anderen Eltern und ganz anderem Verhältnis zu den Eltern groß geworden ist, ich beneide dich aus tiefstem Herzen, weil genau so sollte es ja sein. Ne? Allein schon die Beziehung zwischen deinen Eltern, das hört sich so wundervoll an. Und auch die Beziehung, die du eben zu ihnen hattest und so. Also wirklich
total schön. Da bin ich auch so dankbar für. Und das ist mir nicht erst nach ihrem Tod aufgegangen, sondern das war mir schon vorher klar, dass ich da einfach sehr dankbar sein kann.
Ja.
Genau.
Gibt es etwas, was du sagen möchtest zum Abschluss? Eine Botschaft, die du für die Zuhörer hast?
Es lohnt sich immer, auch wenn man in solchen ganz schlimmen Phasen ist, es lohnt sich, noch einen Moment länger durchzuhalten. Es lohnt sich, Hilfe zu holen. Bei mir hat es auch 2 oder letztendlich 3 Anläufe gebraucht, bis ich rausgekommen bin. Aber es kann wieder so, man kann wieder ins Leben zurückfinden und wieder zur Lebensfreude zurückfinden. Und und das ist das, was die Angehörigen sich gewünscht hätten für uns. Ich weiß nicht. Sich Hilfe holen, auch wenn man selbst nicht dran glaubt, dass es hilft.
Ja, genau.
Sondern einfach,
es kommen auch wieder
andere. Es kann ja nicht schaden, es auszuprobieren, sich Hilfe zu holen, sozusagen. Also.
Ja, und manchmal muss das sehr verschiedene Hilfe dann offensichtlich sein, ne? Dann nur weil man eins ausprobiert hat und das hat nicht geholfen, heißt das nicht, dass es nicht doch irgendwo anders dann noch Hilfe gibt, ne?
Genau.
Also ich habe schon gehört, dass vielen Erkrankten tatsächlich dieser Satz, es kommen auch wieder, ich verspreche dir, es kommen auch wieder andere Zeiten, irgendwie geholfen hat, was ja so nicht zu fassen ist und völlig unglaubwürdig erscheint. Ne? Das wirst du bestätigen können. Wenn man da so drinsteckt, dann hält man das ja für absolut ausgeschlossen, ne, dass wieder andere Zeiten kommen. Ja, aber
aber es war.
Ja, es lohnt sich durchzuhalten und weiterzumachen. Ja, ich danke dir sehr, dass du deine und eure Geschichte erzählt hast. Und wir kennen uns nicht, aber ich bin wahnsinnig stolz auf dich, wie du dich da rausgekämpft hast und dass du jetzt so lange schon clean bist und dass du das schaffst und so stark bist. Und ich habe auch gerade gedacht, ich meine, du klopfst auf Holz, dass das der letzte Rückfall gewesen ist. Aber auf der anderen Seite, meine Güte, wenn das nochmal passiert. Also Hauptsache, du machst einfach weiter. Ja. Du weißt ja jetzt, wo du Hilfe bekommst. Du weißt, wie du sie dir holst. Du weißt, dass du die Kraft hast, weiterzumachen. Und
ich bin auch sehr zuversichtlich, was die Zukunft angeht. Also glaube, es ist mehr als wahrscheinlich, dass ich das schaffe.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, das denke ich auch. Ja, also deswegen von Herzen alles, alles Liebe für dich und danke, dass du erzählt hast.
Ja, vielen Dank an dich. Ja, ich habe mich sehr gefreut.
Ja, ich mich auch. Bis dann.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss. Das war Anjulis Geschichte. Liebe Anjuli, was du erlebt hast, ist kaum in Worte zu fassen. Den Verlust beider Eltern gleichzeitig tragen zu müssen und dabei Menschen zu verlieren, die dich so sehr geliebt haben und die sich auch gegenseitig so sehr geliebt haben, hinterlässt eine tiefe Lücke. Und trotzdem bist du noch hier. Du bist durch eine Zeit gegangen, die dich beinahe das Leben gekostet hätte. Du bist gefallen, sehr tief gefallen, und du hast dich Schritt für Schritt zurück ins Leben gekämpft. Dass du heute sagen kannst, dass das Leben wieder schön sein kann, dass es sich gelohnt hat zu bleiben, ist etwas unglaublich Wertvolles. Ich wünsche dir, dass du nie vergisst, wie viel Stärke in dir steckt. Und ich wünsche dir auch, dass die Liebe deiner Eltern irgendwann nicht mehr nur mit Schmerz verbunden ist, sondern auch wieder ein Ort werden darf, an dem Wärme, Nähe und Erinnerungen leben können. Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und danke, dass du geblieben bist. Wer auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Über eine positive Bewertung des Podcasts und ebenso der Bücher, überall dort, wo es möglich ist, freue ich mich sehr. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter post@selbstwort.com. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.